Selbst ich, das schlagende Herz der Aspekte, werde euch verraten, Tür. Ihr Herz ist ein Krater und wir haben es gefüllt. Also ich habe zwei Zitate miteinander verbunden. Einmal von
Sakrash. Ja, aber ich frage mich gerade.
Ja, und ach, ja, einmal genau, von Ilganov. Also Sakrash ist, das ist quasi jetzt die neue Lore, über die wir wahrscheinlich auch viel sprechen werden, und zwar im Kampagnenkapitel über Tür. Mhm. Wir gehen an den Ort, an dem Tür gefallen ist, in der Hoffnung, dass wir Tür erwecken können, zumindest kurzfristig. Also wir wollen da irgendwas bergen und sind dann da unterwegs. Und das Ganze läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass wir dann die Erinnerungen durchleben, die irgendwie aufgezeichnet worden sind, von Tyrs Opfer. Also als er sich geopfert hat, um Sakash zu besiegen, den Cetraxi, der ihn verfolgt hatte, oder einer von den beiden, die ihn verfolgt haben. Und in diesem epischen Kampf, wo die beiden da sich bekämpfen, ich glaube, über 6 Tage ging das in der Lore, in der Quest ging es 6 Minuten.
War ein harter Fight, ja.
Ja, sagt Sakash, droppt er so ein paar Dinge. Und das ist bemerkenswert. Der Sakash sagt zur Tür so Dinge wie, selbst deine Aspekte werden dich verraten. Also er will so ein bisschen den Willen von Tür brechen, indem er ihm Sachen offenbart. Und dann legt Sakash los und sagt, Neltarion wird dem Flüstereien der alten Götter erliegen, Isera wird sterben und im Albtraum verfallen, Maligos wird sich gegen die Magie der Sterblichen wenden und Nostormo wird zum Murosond werden. So, das sind alles Dinge, die passiert sind. Also er prognostiziert die Zukunft. Naja,
gut, mit Morizont gar nicht so wirklich, ne?
Ja, ja, okay, er sagt, das ist unausweichlich. Es ist noch nicht passiert, aber wir wissen, dass es passieren könnte oder passieren muss eigentlich. Zumindest sagt Nostormo das ja auch. So, auf jeden Fall, er hat quasi 4 von 5 Treffern, wenn man so will. Und dann kommt seine fünfte Prognose in seinen letzten Atemzügen. Selbst ich, das schlagende Herz der Aspekte, werde euch verraten, Tür. Und damit ist natürlich Alex Strasser gemeint. Und das ist ein hartes Stück.
Ich finde aber gerade, deswegen habe ich es auch nochmal mit Nostormo gesagt, wenn wir mal zurückdenken, wann das war,
ja,
ist das ziemlich weit zurück, dass der sagt, dass das passiert. Woher weiß der das? Ich meine, Lehre, klar, Lehre weiß alles, aber das ist nur ein General, das ist ja jetzt nicht Old God, das ist nicht Lernfürst. Woher zum Fuck weiß der das mit Murusond? Also so sehr in Zukunft, weil das ja wirklich, das ist ja so ein Ding, was wir eventuell ja noch, eventuell irgendwie, höchstwahrscheinlich,
also ich,
irgendwie abwenden.
Also ich habe mehrere Antworten auf diese Frage. Möchtest
in
du
in mehreren Zeitlinien.
Ja, es gibt spekulativere Antworten und ein bisschen weniger spekulative. Ich glaube, die weniger spekulative ist das Kampagnenende von 10.0, wo wir mit Chromi und Eternus in einer Vergangenheit sind und die alten Götter treffen.
Ja.
Und wo auch Ensof auf uns reagiert mit, ich kenne euch.
Okay, ja, klar, so, verstehe ich.
Das heißt, die alten Götter, mindestens Ensof, weiß davon, dass der ewige Drachenschwarm existieren wird.
Ja.
So, das ist das weniger Spekulative. Die höheren Spekulationen sind so Sachen wie, wenn wir uns die Geschichte aller Drachenaspekte ansehen, dann ist es so, das sind in gewisser Hinsicht immer Pläne der alten Götter. Also, Neltarion zu verderben ist direkt offensichtlich.
Ja.
Bei Isera ist es so halbwegs offensichtlich durch Xavius. Da gibt es einen Mittelsmann, der sie verdorben hat, aber ist auch ein Plan der alten Götter, wenn man so will.
Ja.
Maligos ist schwieriger, aber Maligos wird in der Folge von Todesschwinge quasi wahnsinnig. Man könnte überlegen, ob das auch quasi beabsichtigt war, dass Todesschwinge bewusst alle vom blauen Drachenschwarm tötet, damit Maligos durchdreht. Und Nostormo, Murosond, weiß man nicht. Wir wissen nicht, was Nostormo zu Murosond werden lässt. Und da könnte man jetzt überlegen, ist auch ein Plan der alten Götter.
Ich denke, also ich finde, es kommt immer mehr heraus, dass die Urinkarnationen mit den Ewigen zusammenarbeiten, gerade im neuen Dungeon. Ich weiß nicht, hast du ihn mittlerweile gesehen, eventuell den Dungeon?
Ja.
Und
also ich alles, finde, was man sehen kann, am Ende fehlt ja irgendwie was. Man weiß nicht genau was, ob es jetzt Dialoge sind, Zwischensequenzen oder was. Irgendwas fehlt am Ende. Nachdem Dios stirbt.
Ja, genau. Ja, irgendwas ist da irgendwie komisch, ja, genau. Ich glaube, auch mittendrin im Kampf ist es komisch, wenn er versucht halt, ne, diese Attacke auf Murusond macht, wo ich ganz klar sehe, okay, das, also ich habe mir bei dem Fight gedacht, da ist mir direkt so ein Licht aufgegangen, die wollten einfach nur alle, dass genau das hier passiert, dass Murusond, Nostormu genau da ist bei Dios, damit Dios dann genau da ihn zu Murusond machen kann.
Ja.
Genau so sieht's für mich aus und das irgendwie fehlt, glaube ich, auch tatsächlich noch so. Also das könnte sein. Deswegen, ja.
Die Frage ist ja, also jetzt mal eine andere Geschichte, ne? Es gibt ein paar Logikprobleme. Und zwar ist natürlich Zeitreise. Es gibt immer Logikprobleme bei Zeitreise, aber ich möchte trotzdem darauf aufmerksam machen. Wenn Murusond unausweichlich ist, ist Murusond eine Tatsache, aus der geschlussfolgert werden kann, aus Murusonds Perspektive, was ihn zu Murusond werden ließ. Sprich, Murusond weiß, warum Murusond existiert. Und wenn der ewige Drachenschwarm Diener sind von Murusond, und selbst wenn er seine eigene, also selbst wenn er eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, wird er doch wissen, wann er wo zu Murusond geworden ist. Oder, jetzt wird's ein bisschen wild. Die einzige Lösung, die ich hier sehe, ist, Nostormu hat doch das Problem, dass er bestimmte Sachen in der Geschichte nicht sehen kann.
Genau. Und genau das denke ich auch beim Murusond.
Genau. Dann wäre das beim Murusond genauso.
Ich glaube, die Kraft, die Murusond oder generell der ewige Drachenschwarm hat, ist genau die gleiche Kraft. Und ich glaube auch, dass das dann die gleichen Fehler oder Einschränkungen mit sich bringt. Aber ja, es ist eine Tatsache. Was wäre, wenn wir jetzt Murusond töten, Nostormu töten? Würde es niemals einen Murusond gegeben haben? In der Theorie hätte dann auch niemals ein Angriff in HDZ 1, 2, 3, 4 stattfinden können, weil er ja jetzt in der Regel noch gar nicht dazu geworden ist.
Vielleicht. Das Ding ist, also, wir haben hier die Problematik der Einzigartigkeit von Charakteren. Ich wäre mir nicht sicher gewesen, ob Nostormu mehrmals existiert. Weil der ist für mich kein Gott. Der ist jetzt nicht ein Amantul oder so, wo ich mit relativ großer Sicherheit sagen würde, Amantul gibt's nur einmal, den gibt's nicht mehrmals. So. Bei Nostormu finde ich, hätte ich schwierig predikten können. Jetzt ist das Ding, wir haben durch den PTR aktuell, wissen wir ziemlich sicher, dass es Chromie mehrmals gibt.
Ja.
Deshalb würde ich jetzt auch dazu übergehen zu sagen, Nostormu gibt's auch mehrmals. Das würde auch erklären, warum wir Murusond im Endzeit-Dungeon töten können und dann trotzdem sagen, naja.
Ist ja nur der.
Genau, ist nur der. Es gibt also unendlich viele Murusonds.
Ja.
Und unendlich viele Nostormus. Und jetzt ist die Frage, okay, Murusond ist unausweichlich, aber heißt das, er ist in allen Zeitlinien unausweichlich?
Genau, das heißt, wir könnten ihn bei uns noch retten.
Ja, das wäre
irgendwie. Weil ich meine, warum heißt denn auch, dass, warum kann es denn nicht beide geben? Das ist ja das Nächste dann. Morchi und Chromie beweist uns, es gibt beides. Also ich meine, klar, haben wir bei den anderen ja auch schon. Aber Morchi und Chromie zeigt uns ja wirklich, dass alles mal so richtig wie die Faust ins Gesicht, beide koexistieren.
Ja, und wir wissen, dass es Zeitreisen gibt. Also.
Ja.
Also, ja. Ne, du kannst halt einfach. Also, wenn du in deine eigene Vergangenheit reist, dann kannst du dich ja selber treffen.
Ja, genau. Macht sie. Nee, macht sie eben nicht. Das ist ja das Witzige. Es gibt ja die Pre-Quest zum Dungeon.
Ja.
Die habe ich auch komplett gemacht. Da sollen wir eigentlich nur Stormu treffen. Dort kommt aber Chromie aus der Zukunft. Die sagt uns, wir sollten uns eigentlich hier mit Chromie aus der Gegenwart treffen. Sie sagt aber, die ist nie pünktlich. Und deswegen ist jetzt die Chromie aus der Zukunft da, um uns zu helfen. Dann questen wir mit ihr und sie kann auch nie mit dabei sein, wenn wir eben diese anderen Chromies platt machen. Aber diese nur, diese Gestalten. Also sprich, die aus anderen Dimensionen sind. Also die Chromie als Insekt, die Chromie als Mech, die Chromie als, also diese anderen. Die können wir besiegen, aber sie ist niemals dann zeitgleich mit ihrer Gegenwarts-Chromie da. Das sagt sie auch. Denkt dran, ich muss jetzt los. Ihr trefft jetzt gleich meine Gegenwarts-Chromie im Dungeon. Ja. Aber Morchi hingegen kann mit da sein. Also denke ich ganz klar, sie selbst kann sich nicht treffen. Das wird nicht gehen, weil sie selber diese Fähigkeit hat. Sie kann aber ihre anderen Arten treffen, sprich Morchi oder
aus den Paralleluniversen, so. Ja.
Genau, das wird gehen. Aber ich glaube, selber treffen wird nicht funktionieren.
Okay.
Ja, also so habe ich das rüberbekommen. Ich denke, genau deswegen haben sie die Quest auch gemacht, um das klarzustellen.
Ja, okay, das klingt logisch. Ich habe mal, ich muss dich dazu was fragen, was du davon hältst. Morchi, ne?
Ja.
Manchmal wird ja so gesagt, dass Morchi Chromie in ewiger Drachenschwarmform ist.
Ja.
Was hältst du von der Idee, dass das Quatsch ist, sondern Morchi ist Chromie, aber sie tut nur so, als ob. Also, weil dieses. Sie wirkt nicht wirklich wie ein ewiger Drache. Jetzt kann man sagen, das ist einfach Chromie, weil Chromie ihren komischen Charakter hat und sie hat den halt auch als ewiger Drache. Ist das einfach so ein doppeltes Spiel, weil sie einfach den ewigen Drachen
spannt? Sie treffen sich.
Sie
sehen sich ja beide, also sie sind ja da. Gegeneinander, die kämpfen ja sogar gegeneinander. Beim Morchi-Fight ist Chromie mit dabei. Und kämpft mit uns.
Okay.
Also aber könnte das dann nicht sein.
Aber dann würde automatisch, oder nicht automatisch, aber schon. Also was ist dann Eternus? Hat dann Eternus nichts mit Chromie zu tun?
Würde ich sagen. Ich würde sagen, der hat nichts mit Chromie zu tun.
Okay.
Das war ein random ewiger Drache, der vielleicht hinterher der Schlüssel sein wird, weil wir ihn gerettet haben und gehen haben lassen, dass er einer der ewigen Drachen sein wird, der vielleicht realisiert, ey, die sind gar nicht so bad.
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen.
Okay.
Dass das passt. Aber was sagst du denn zur Tür aus der Instanz? Wie der da auf seinem Thron sitzt. Finde ich halt auch komisch, dass er auf dem Thron vor diesem Dungeon-Eingang sitzt, was auch irgendwie ein bisschen crazy ist.
Ja.
Aber das ist schon. Erstens hauen wir den einfach weg. Das ist halt schon super, super crazy irgendwie, dass wir ihn einfach weghauen mit 5 Mann. Mhm. Also das holt mal seine Stärke. Aber gut, er hat ja auch einen übertriebenen Fight mit diesem Zakali-Dingsbums und den hauen wir ja in der Theorie im Cataclysm-Dungeon in Grimbatol auch mal eben weg als Endboss. So einen General.
Ja, Power-Level finde ich immer schwierig.
Ja,
aber also das Ding ist, also Tür sieht sich mit Sicherheit als Herrscher über die Drachen. Da bin ich relativ confident so. Und wenn halt in dieser Zeitlinie die ewigen Drachen der einzige Drachenschwarm sind und die alles beherrschen, dann ist und Tür sich immer noch als Chef sieht, ist schon mal interessant, dass die ewigen Drachen ihn trotzdem als Chef anerkennen. Das wäre jetzt.
Ich weiß nicht unbedingt, ob sie ihn als Chef anerkennen.
Warum sitzt also er dann auf einem Thron?
Der sitzt im Thron bei den Drakoniden. Das sind dann auch keine Drachen. Ich meine, generell ist das ganze Ding ja voll von Drakoniden. Aber der sitzt auf seinem Dingsbums-Thron, ja. Wie in der Thyrsnadel, so ein Thron.
Ja.
Ja.
Es ist noch ein bisschen, es geht ja noch ein bisschen weiter, weil, Tyr ist ja ein Titanwächter und die Titanenwächter oder Hüter, die sind ja, Beauftragte der Titan und dienen den Titan und den Edikten der Titan und so weiter und so fort. Mhm. Wir haben aber auch Beispiele dafür, dass sie davon abgekommen sind. Zum Beispiel Loken, da ist es relativ eindeutig. Raden ist auch so Zweifelsfall. Die anderen eher nicht. Die anderen sind alle immer eher treu geblieben, zumindest.
Ja, das ist relativ.
Ne, ja. Also sie haben teilweise shady Sachen gemacht, so wie Odin mit dem Deal, mit seinem Auge und so weiter und so fort.
Ja.
Aber sie sind trotzdem alle titanhörig geblieben. Und ich weiß halt nicht, das wissen wir ja bis heute nicht, glaubt der ewige Drachenschwarm in seinem Selbstverständnis, dass die immer noch der Sache der Titanen dienen nicht?
Diese Zeilen hat auch Tür ganz klar im Fight. Der ist auch in der Bossbeschreibung stets drin, dass er nicht mehr an die Titanen glaubt. Okay. Und dass die Titanen alle schwach sind, Quatsch machen und er komplett dagegen ist. Alles, was Titan gemacht ist, ist dagegen. Das heißt, also daraus, aus der gesamten Dungeon, weil da gibt's doch ein paar andere Sachen, auch Morchi sagt da halt so ein paar Sachen, aus der gesamten Dungeon siehst du eigentlich heraus, dass die ewigen Drachenschwarm eigentlich nichts andere an, keine anderen Ansichten hat als die Urinkarnation.
Also das Ding ist ja, guck mal, die, ich orientiere mich jetzt ein bisschen an Odin. Ne? Odin hat ja gesagt, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, soll gelöscht werden und alles soll den Titanen zugesprochen werden. Mehr oder weniger ist jetzt Inhaltsangabe, ist jetzt nicht genau Wortlaut. Nostormu als Zeitreisedrache, der müsste das ja eigentlich wissen. Es sei denn, er ist wieder blind dafür. So nach dem Motto, er kann bestimmt, genau, er kann bestimmte Dinge nicht sehen. Ist das vielleicht der Punkt, der Nostormu zum Murosond werden lässt? Dass Nostormu es irgendwie schafft, die Dinge zu sehen, die Amantul vor ihm versucht hat zu verbergen. Dadurch wird es auch Sinn ergeben, warum er in Endzeit-Dungeon stirbt mit den Worten Amantul, was ich gesehen habe. So nach dem Motto, ich habe gesehen, was du vor mir versucht hast zu verbergen.
Ich glaube eher andersrum. Ich glaube eher, dass Iridikon und sowas dann diejenigen sind, die es ihm sagen. Oder so. Und dadurch passiert das jetzt, was dann jetzt passiert bei uns. Und das will Murusond halt immer wieder herbeiführen, ne? Dass wir mitbekommen, dass vielleicht diesmal mehr mitbekommen, was da überhaupt war. Weil was interessant ist, wir haben in der Theorie, glaube ich sogar, jetzt den Namen von Azeroth, den Azeroth in vorher hatte, oder hatte laut diesem Buch, weißt du, wo die geschrieben haben, ey, die Titanen haben ja Azeroth nur Azeroth benannt, das heißt gar nicht Azeroth.
Welchen Namen die alten Götter Azeroth gegeben haben.
Genau, weil wir haben jetzt ein neues Feature ja auch noch in 10.1.5, die Zeitrisse. Und da gibt es 6 oder 7 unterschiedliche Zeitrisse. Und bei diesen 6 und 7 unterschiedlichen Zeitrisse hat natürlich, einmal hat die Legion gewonnen, einmal hat die die Lehre gewonnen, die Mechagnome, dann die Murlocs, was wir da schon kennen, ne?
Ja.
Und wie gesagt, bei der Lehre ist es so, dass es Azeroth ist. Also Azqroth. Das wäre der Name dann. Was halt sehr interessant ist.
Warte mal. Azqroth. Kannst du nochmal buchstabieren?
Azq.
Q.
Oben Strich. Ja. Semikot. Ne, ja, keine Ahnung, wie das heißt. Ja. Und Roth.
Okay, AZQ. Also Roth ist natürlich von Azeroth. Ich versuche mal währenddessen herauszufinden, ob AZQ eine Bedeutung hat.
Das finde ich jetzt sehr interessant.
Ja, die, also es könnte natürlich einfach nur so ein es könnte einfach so eine Wortspielerei sein, weil die anderen Namen sind ja auch alle irgendwie ähnlich zu Azeroth, ne?
Ja, weil ich kann zu dir, ich hab's ja gerade alle. Das ist Uldaroth, was halt sehr, sehr interessant ist. Uldaroth ist eine der...
Das ist die Titan-Version, ne?
Genau, das ist die Titan... Ne, also da ist ein Draktür für. Wir wissen nicht genau für was, wie, wo. Da ist auch das Fragment... Für jeden dieser Vision gibt es ja eins von diesen Legendaries. Als Schmuckstück, die ja schon lange gedatamined sind. Und das ist auch das einzige Legendary, was wir noch nicht wissen. Und ich glaube, das ist des Lebens. Denn dort kriegt man das parakausale Fragment von Serenal. Und ich glaube, Serenal wird der neue Weltenbaum heißen. Da deutet momentan ziemlich drauf, vieles drauf hin, dass das der, weil auch der Schmucktext, ne, von diesem Schmuckstück und sowas.
Ist ein ungewöhnlicher Name. Also alle Weltenbäume heißen was mit Drassil bisher.
Und ja, ich glaube, dass das da ist, aber ja, es ist titanisch, es ist ein bisschen, also da sind titanischer Stundenglas, kriegt man da, Hand der Ordnung zum Beispiel, Valhallas Friedensbewahrer kriegt man da, also es sind so ein paar Sachen. Das nächste ist Schlachtfeld, gut, das ist wo Horde und Allianz immer, Azeroth, dann Azeroth, das ist, wo die brennende Legion gewonnen hat, Azmaloth, das ist dann, wo die Murlocs überall sind, wo Todesschwinge Murloc und so was ist. Dann hast du Azeroth mit überall Punkt dazwischen. Das ist dann, wo Mechagnome überall sind. Und Azmorn, wo die Geisel gewonnen hat.
Ja. Also, es scheint so zu sein, dass es kein einziges bekanntes Zitat von den alten Göttern gibt, also in der Sprache der alten Götter, Shatya mit AZQ. Es scheint eine neue Silbe zu sein, neuer Laut.
Cool.
Ist ja Mord. Finde ich nix, ja.
Vielleicht ist das sowas wie Voldemort, weißt du, was durften die nie aussprechen?
Ja, aber vielleicht haben sie auch bewusst was Neues geschaffen, damit nicht Leute wie ich anfangen, Bezüge herzustellen.
Ja, das kann sehr gut sein. Das kann wirklich sehr gut sein. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit, dass die das damit einbauen. Ja, zu der ganzen Thematik drumherum. Ich möchte, wie gesagt, es führt gerade alles auf den Big Bang hin, ne?
Nicht unbedingt.
Also ich glaube, alles kommt zusammen.
Ja, aber muss, also Ding ist, also ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Für mich sieht das, also jetzt, wenn ich den Dungeon mir zum Beispiel anschaue, sieht das für mich nach einem erneuten Verschieben aus. So nach dem Motto, ja, Murison wird irgendwann da sein, aber wir haben es wieder mal abgewandt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Weiß ich nicht.
Wenn das im Übrigen tatsächlich das ist, worauf es hinausläuft, fände ich das sehr enttäuschend.
Ja.
Ne, also, es muss jetzt aus meiner Sicht auch nicht unbedingt beendet werden, aber einfach nur wieder nach einer erneuten Konfrontation und ja,
ob die... Einfach nur zurückzuschlagen wäre Schwachsinn, ja.
Also ja, irgendwie nee, bin ich dabei. Bisschen irgendwas muss doch dazukommen, irgendein Kniff, irgendeine Tiefe, irgendwas, womit wir weitermachen können in der Story, weil so ist es irgendwie, wie heißt es hier, täglich größtes Murmeltier.
So. Ja, voll. Deswegen ist ja auch, guck mal, da finde ich das Handeln von Merifra und Alexstrasza mit diesem neuen Weltenbaum, also was man am Ende ja des Cinematics da bekommt, finde ich halt so schwachsinnig. Wir wissen gerade durch Nostormu, dass wir, und auch das weiß ja Alexstrasza, das sagt sie ja eben auch in den in der Türquest-Reihe und sowas alles, dass der ewige Drachenschwarm gerade der ausgemachte Feind ist. Und wir wissen, dass sie Sachen korrumpieren, Zukunft dies, das. Aber das ist doch dann... Dann weiß ich doch ganz genau, jetzt packe ich keinen neuen Weltenbaum auf die Tour hier. Und generell, alles, was irgendwie erschaffen werden würde, das lasse ich jetzt sein, bis wir das erledigt haben. Weil alles kann dann irgendwie Zukunft, Vergangenheit, ja, korrumpiert werden gerade. Irgendwie so. Also diese Gefahr der Ewigen ist ja gerade monströser denn je. Mhm. Das finde ich sehr, 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 sehr crazy, dass sie das da so machen. Aber ich glaube tatsächlich, es wird jetzt alles zu einem führen. Also wir werden in 1.5 noch ein bisschen auf die Folter gespannt, Mega-Dungeon, ein paar Quests hier da. Dann 1.7 wird schon richtig heiß werden. Und dann macht es in 10.2 eine richtige, heftige Explosion, wo wir wissen, was ist der Weltenbaum, wer ist der Endboss, natürlich, wer ist der Endboss, ewiger Drachenschwarm ist damit drin, Tür ist damit drin, alles. Leere ist da, ich glaube, da ist was alles ist drin.
Was ist denn die langweilige Version?
Murison kommt einfach nur, entsteht und wir haben einen Raid um ihn herum und klatschen ihn weg. Mhm. Ich glaube schon. Oder Führer rastet halt völlig aus, wird immer größer und wir müssen halt ihn weghauen. Das fände ich als langweilig.
Ich glaube, richtig langweilig, also noch langweiliger wäre Viranov.
Weil... Oh ja, so als Bauernopfer, ne? So, ey, wir brauchen noch was Cooles.
Ja, aber weil Viranov ist null aufgebaut. Also ja. Fyrak ist ein bisschen aufgebaut worden, jetzt durch 10.1. Murison ist lang erwartet. Viranov haben wir auch gar keinen Kontext zu. Also wir wissen, Viranov hängt mit Iridikon ab und offenbar ist sie ganz begabt, was Sprachen angeht. Und das ist alles, was wir... Und sie ist Eis. Aber das ist wirklich alles, was wir über Viranov wissen.
Ja, sie ist eine gute Forscherin, sagen wir mal so, ne? Die kann 1 und 1 halt einfach sehr, sehr gut zusammenzählen.
Sie ist offensichtlich ganz klug oder so.
Ja, blauer Drache halt, ne? So quasi.
Ja, irgendwie
was
so.
Was ich mir wirklich erträumen würde, was wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, es kommt heraus, dass Murison, die Urinkarnationen, die Lehre komplett zusammenarbeiten. Murison und der ewige Drachenschwarm gehört zum Chaos oder was weiß ich was und diese zwei parallelen Zauberwelt irgendwie, ne, so Licht und alles mögliche und Leere und sowas, das passiert einfach. Und das ist dann der Endboss.
Das bezweifle ich sehr stark, weil einfach aufgrund dessen, dass also aus mehreren Gründen sogar, aber das bedarf mehr Aufbau. Also in deinem Kopf ist das alles da. Aber
nee, ich glaube, das ist der Anfang. Ich glaube, das ist der Anfang. Mhm. Ich glaube, da wird dann so Introduction. Wir sind zusammen. Und dann geht's ins nächste Add-on, weil einen Monat später kommt BlizzCon und dicke, fette Trailer fliegen uns um uns herum und dann ganze Add-on nur diese drei als Hauptgegner. Viranov und Iridikon überleben das Ganze natürlich. Fyrak ist dann vielleicht ein Bauernopfer in dem Raid, was passen würde, definitiv. Und dann geht's halt damit, dass es dann wirklich mal so ein, wir werden, also Dragonflight bedient ja fast alles, wirklich fast alles, was ja alle irgendwo drüber gemeckert haben. Also jeglicher Punkt, wo irgendwann mal drüber gemeckert wurde, ist ja in Dragonflight mindestens einmal kurz behandelt worden. Mhm. Und ein großer wesentlicher Punkt ist, dass die Spieler immer wieder gesagt haben, wir wollen mal verlieren. Wir wollen nicht am Ende eines Add-ons da stehen und sagen, so, wir haben jetzt wieder das große Übel weggehauen und alles ist cool. Sondern wenn jetzt mal so ein Raid kommt, wo wir vielleicht gewinnen, damit wir unsere Beute kriegen und wir sind auch nicht alle tot, aber das große Übel passiert jetzt halt, ne, wie auch gerade schon im Chat steht, so dieses jetzt geht's richtig los.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich auch. Gibt's, also, kann gut sein. Aber es gibt mindestens eine Sache, wo ich sagen würde, das passiert auf gar keinen Fall. Nämlich Iridikon. So, also.
Dass der überlebt, oder?
Nee, dass wir den bekämpfen. Also, wir bekämpfen ihn jetzt in diesem 5-Mann-Dungeon. Aber ich meine, dass der Endboss wird, als Raid-Boss, ist bezweifelt. Ja,
glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
Also, ich kann mir. Es kann sein, dass der besiegt wird, aber nicht von uns dann. Es kann sein, dass wir eine Zwischensequenz bekommen oder so. Ich sehe gerade nicht, dass die den als Boss aufbauen.
Ja, ich könnte mir da auch so was vorstellen, dass dann eine Tür kommt und den Hammer vor den Knabbel haut. So. Du warst mein erstes Experiment, du hast versagt. Boom, Hammer vor den Kopf, fertig. Mhm. Sowas in die Richtung könnte passieren. Ja.
Oder dass das quasi, nachdem wir die, also jetzt mal, das sind jetzt nur hypothetische Dinge, komplett spekuliert, wenn die Drachen wieder alle ermächtigt sind und so weiter und so fort, dass die triumphal zu fünft in die Schlacht ziehen gegen Iridikon und kriegen das als Video oder so.
Ja, das kann natürlich auch sehr gut sein,
Dass wir das gar nicht selbst machen, sondern dass einfach nur die Drachen inszeniert werden als wir sind wieder vereint und beschützen Azeroth oder so.
Ja, das kann sehr gut sein. Vielleicht kriegt Iridikon noch irgend so ein Power-Up, den er sich wahrscheinlich gerade von Galakrond ja holen will. Wird auch größer und dann gibt es so eine Art Galakrond 2.0-Fight, nur dass Iridikon das ist und die machen das Ganze dann.
Genau, da wollte ich dich auch fragen, weil das habe ich nicht, auch als ich den 5-Mann-Dungeon mir angeguckt habe, nicht so hundertprozentig gerafft. Was ist jetzt diese lilane Scheibe?
Wissen wir nicht. Ich bin da drumherum. Ich habe ja auch, also für die, die es interessiert, bei mir auf dem YouTube-Kanal, 3 oder 1,5 Stunden sind wir, glaube ich, in den Dungeon drin und gucken alle Ecken an. Ich habe versucht, alles irgendwie da rüber zu gucken, zu klicken. Auch das Model habe ich mir versucht, aus den Daten herauszuziehen. Ist unnamed. Wir wissen es nicht. Mhm. Wir wissen es wirklich nicht. Also es sieht aus wie eine Drachenseele, aber auch irgendwie nicht. Also auch Chromie sagt ja, es sieht aus wie eine Drachenseele.
Ja, also es gibt ja mehrere Optionen. Einmal Drachenseele, Galakrons Seele, was hältst du davon?
Ja, genau, so eine Art Seelenstein, so eine Art, die haben das Ding genommen, wo Tyrs Sachen drauf sind. Haben das dann dort in Tyr reingeballert, um es leer zu bekommen, zu formatieren und dann Galakrond damit auszusaugen. Mhm. Sowas kann ich mir vorstellen. Aber der Punkt ist ja, Chromie hat das.
Wie Chromie hat das?
Am Ende des Dungeons hat's Chromie. Also nach Iridikons Kampf hat ja Chromie es und benutzt ja im Endfight benutzt Chromie das ja. Mhm. Was ja auch krass ist, wir wissen ja, es ist ja zwei unterschiedliche Sachen. Beim ersten Mal gehen wir ja rein und gehen zu Iridikon. Dann spulen wir ja sozusagen nochmal zurück. Und fangen wieder von vorne an. Deswegen, das wären ja auch 2M-Plus-Dungeons hinterher. Aber dann spulen wir wieder zurück und fangen wieder von vorne an. Und diesmal gehen wir da hin und Chromie sagt, ey, wir wissen, da oben ist ein Drache. Ja, da müssen wir hin, alles cool. Wir müssen aber erst runter. Also wir spielen die gleiche Szenerie ja nochmal. Ja. Nur, dass wir dann nicht zu Iridikon gehen, sondern eben zu Dios gehen. Das heißt, danach würde da oben aber auch immer noch Iridikon hocken.
Ja, also grundsätzlich, dadurch, dass ja auch Dios Endboss des Dungeons ist, trage ich sehr stark mit, dass es sich erstmal grundsätzlich um diesen Gegenstand handelt, der in Uldaman geklaut wird.
Mhm.
Ja. Also die der Datenspeicher, auf den Tyrs Seele ist.
Ja.
Nur hat Dios was wahrscheinlich damit gemacht. Mit Galakrond. Aber die Frage ist, was genau? Also, Wotür Seele verzehrt, wurde der Datenspeicher formatiert und dafür Galakrons Seele draufgespielt.
Vor allem, er gibt ihn ja Iridikron, das ist ja noch viel witziger. Iridikron hat den Gegenstand, ja.
Stimmt.
Also zusammenarbeiten tun die definitiv. Sonst würde Iridikron ja auch gar keine Chance haben, dorthin zu kommen.
Aber warum? Also das ist ja auch so ein Ding. Also aus Iridikron-Perspektive verstehe ich, warum er mit dem ewigen Drachenschwarm zusammenarbeitet.
Anti-Titan.
Genau, sie sind gegen die Titan. Und Iridikron nimmt sich wahrscheinlich alles an Hilfe, was er bekommen kann. Mhm.
Aber könnte auch dieser doofe Pakt sein, wo Alex Trase gesagt hat.
Genau. Aber so richtig verstehen, warum der ewige Drachenschwarm das macht, tue ich nicht. Weil, also, man könnte es genauso sagen, ja, gemeinsamer Feind und hat da natürlich auch einen Punkt mit, aber das ist das erste Mal, dass wir überhaupt hören, dass der ewige Drachenschwarm mit egal wem zusammenarbeitet. Oder irre ich mich?
Ja, nee, sonst haben die immer nur versucht, dann Sachen walten zu lassen, wie den Angriff der Geißel oder eben mit die nicht machen zu lassen. Also sie greifen ja immer nur in Sachen ein, aber nicht, aber zeigen sich denjenigen ja nicht, sondern immer nur in Form von anderen, um sie zu manipulieren. Das ist halt wirklich sehr komisch. Gut, jetzt wir sehen sie nicht zusammenarbeiten. Das heißt, es kann natürlich sein, dass der Niridikon getäuscht wurde und Dios eine andere Form angenommen hatte, als er mit Iridikon gequatscht hat. Das kann sein, das wissen wir nicht. Also er könnte von dem, wo er oben steht, definitiv auf Dios gucken. Das könnte gehen.
Finde ich sogar interessant. Aber mit wem dann? Also welche Form würden sie annehmen? Mit wem würde Iridikon denn freudig zusammenarbeiten? Weil Iridikon kommt für mich eigentlich eher so rüber wie ein unabhängiger Typ. Der arbeitet mit den Jaradin zusammen, ja, aber das ist eher so ein ihr arbeitet für mich Ding und nicht wir arbeiten wirklich zusammen.
Ja, schwierig. That's the point. Ich würde sagen, Lehre ist natürlich das Erste, was allem irgendwie so reinkommt, wo man sagt, ja, Lehre, aber das da würde Iridikon nicht mitmachen.
Ja, also, wenn ja, würde ich den Sinn nicht verstehen.
Genau.
Also warum ist man so unfassbar krass gegen die Titanen, aber nicht gegen die alten Götter? Weil die Titanen zwingen dir quasi per Gesetz und Manipulation und so weiter auf, wer du zu sein hast. Und die alten Götter durch Wahnsinn und Flüstereien. Das ist jetzt nicht unbedingt ein besseres Los.
Oder es kommt halt doch noch ein Player vom Chaos. Ein oberer Player.
Ja, wir kennen halt keine, ne? Also
genau, das ist das.
Genau, also die Theorie mit den Elementarlords existiert natürlich, aber
schwierig, da würden aktuell, die würden nicht da drüber stehen.
Ist aktuell auch null gestützt, weil die haben nicht mal Erwähnung, doch sie haben einmal Erwähnung gefunden in 10.0 Kampagnenende im Black Empire stehen ja Ragnaros und so rum. Aber an und für sich spielen die keine Rolle.
Was auch sehr komisch ist, by the way, dass die gar keine Rolle spielen. Ja. Ich meine, das sind die Elementar in Aufruhr bis zum geht nicht mehr. Wir haben weder den Ring der Schamanen dort, also den Irrenring, Ring.
Ja.
Der ist nicht da und tut nichts. Thrall ist nicht da.
Ja.
Was ist da los?
Das ist schon sehr komisch. Sehr seltsam. Und ansonsten, das Chaos wurde im Questgebiet Küste des Erwachens oft erwähnt.
Ja.
Wenn man die Quest aufmerksam liest und so.
Generell, das Elementar wird ja immer mit dem Chaos dargestellt in Dragonflight. Immer wieder.
Richtig. Aber wir haben trotzdem. Also, das Problem ist, es gibt keinen offensichtlichen Spieler des Chaos. Also, es ist jetzt nicht so. Normalerweise bräuchten wir Charaktere, mit denen wir das verbinden können, diese Theorie. Aber die haben wir nicht. Es gibt. Also, wenn jetzt Sargeras irgendwie gegenwärtig wäre oder so. Also Sargeras auf gar keinen Fall, der wird es auch nicht sein, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja,
es gibt keinen Charakter, auf den wir diese Vermutung projizieren könnten.
Also ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass wir da genauso ein Pantheon haben. Ja, und das ist das, die Aufgabe des ewigen Drachenschwarms, von Iridikon und, die zu befreien. Weil wir sind nun mal gerade in der Zeit der Titanen. Und die haben die Titanen des Chaos oder das Pantheon des Chaos weggesperrt. Das ist gerade nicht erreichbar, fungiert nur im Hintergrund. War diejenige, die die Leute, die Primalisten geschaffen haben im Hintergrund irgendwie, dadurch halt alles so in Gang gesetzt haben. So quasi Kerkermeister 2.0. Nur, dass der jetzt dann ein ganzes Add-on bekommt. Also der wird jetzt dann so introduziert so und es geht jetzt immer weiter. Ende des Raids kriegen wir das mit, dass das dahinter steckt. Und dann können wir im nächsten Add-on Chaos bekommen. Was aber wiederum ein bisschen komisch wäre. Ich meine, Chaos und Dämonen und Legionen gehört eigentlich zum guten Ton von World of Warcraft. Alle zwei Add-ons kommt bisher eigentlich irgendwie etwas mit denen.
Ja.
Wir hatten einen großen Teil überall.
Du kannst halt den großen Stick machen und sagen, dass die Elemente oder die Elementare ursprünglich vom Chaos kommen. Und dass das Feuer, die Idee ist, dass Pantheon des Chaos sind Elementarlords. Nicht Neptulon und so, sondern irgendwas noch darüber, die wir nie getroffen haben. Und aus irgendeinem Grund ist der Feuertyp bei denen derjenige, der irgendwie den größten Einfluss hat und so. Und deswegen brennen alle Dämonen. Deswegen sind die alle Dämonen mit Feuer und so weiter und so fort. Aber theoretisch gibt es da auch die anderen. So einen Stick könnte man machen.
Naja, man könnte aber auch sagen, das ist die Schattenflamme.
Die Schattenflamme wissen wir aber mittlerweile ziemlich genau, was es ist.
Ja, der Misch aus Chaos und Leere.
Nee, von Feuer und Leere.
Chaos Feuer ist und Leere, ja, Feuer und Leere. Deutung. Aber genau, das ist ja das, was man sagen könnte. Wir haben ja, da haben wir letztens drüber gesprochen, da wollte ich dir auch noch ganz klar sagen, wir haben ja eben im Pantheon unsere Titanen, Eona, die wir schon die ganze Zeit immer zum Leben mit hinzufügen und sagen, Leben. Wir haben jetzt aber einen Tür, den wir spielen, der ganz klar Paladin-Spells macht, ganz klar Licht benutzt. Alles ist dort komplett Licht und die Gründung der Kirche beruht auf ihn, die silberne Hand beruht auf ihn, alles. Ja. Das heißt, er könnte denn der Lichttypi im Pantheon der Ordnung sein. Also so wie der Eona, die Abgesandte vielleicht, oder ey, wir schicken... Das Leben sagt halt ganz klar, ey, wir schicken unsere zu euch, das ist unsere Abgesandte und das Licht hat auch hier. Muss ja nur sein, dass die Seele reingesetzt wurde. Na, also das kann ja sein, woher, ich weiß ja nicht, Tür hatte von Agrama, haben wir nochmal nachgeguckt. Das heißt, also nicht Tür natürlich, sondern dass Agrama im Pantheon dann dieser Lichttyp hier ist. Was ja auch passte, weil er konnte gegen Sargeras und gegen das Chaos dann so ein bisschen bestehen und das Schwert ist dann auch die ganze Geschichte halt von damals. So, und wenn wir jetzt hingehen und sagen, das Chaos hat es vielleicht genauso gemacht nur mit der Leere, sprich, die Leere hat es vielleicht mit dem Chaos gemacht, je nachdem, wie rum man das erzählen möchte. Dass halt ein Abgesandter der Leere und ein Abgesandter, was weiß ich was, des Todes ja eigentlich, das wäre so das Passendste, dann dorthin gegangen ist. Und deswegen haben sie diese Vermischung Schattenflamme. Wir haben auch Schattenfrost, by the way, ne? Der Todesritter benutzt ganz viel Schattenfrost.
Ja.
Dass das daher kommt.
Also. Kann alles sein, aber ich glaube tatsächlich in diesen spezifischen Fällen ist die einfache Erklärung die korrekte. Also Tür benutzt Lichtmagie und auch die Spells, die wir vom Paladin und so weiter kennen, aber die Erklärung ist nicht, dass er ein echter Diener vom Licht ist und auch nicht, dass das Licht irgendwie einen großen Pakt hat oder so mit der Ordnung oder so ein Gedöns. Sondern so wie bei den Tauchen. Dass Tür hat halt seine Überzeugungen und seine Herangehensweisen. Er ist einfach rechtschaffen. Das ist sein Charakter-Trait. Und das Licht gewährt Menschen, und nicht nur Menschen, sondern Wesen, die rechtschaffen handeln, ihre Kräfte. Das ist so im Wesentlichen auch der Grund, warum Tauren Paladine sein können. Die haben nicht die Religion des Lichts oder so angenommen, sondern die haben nur bestimmte Überzeugungen und deswegen gewährt das Licht diese
Odin ist nicht rechtschaffend. Benutzt auch Licht.
No, also er selbst würde das anders sagen.
Ja, aber tut er nicht. Und das Licht würde es nicht machen. Und Odin ist, glaube ich, auch mit von Agramat gesegnet.
Nee, von Amantul.
Stimmt, Armatur, ja. Aber das würde das, also, ich sehe dazu, ich will dazu kommen sehen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ansonsten, es wird halt alles ziemlich, ziemlich chaotisch gerade.
Ja, also, und ansonsten bei den ganzen Magieformen, das kann doch einfach alles von fähigen Magiern so gemacht worden sein, ne? Also, da muss nicht eine kosmische Verbindung bestehen, also, die Tatsache, dass zum Beispiel Schattenflamme existiert, bedeutet nicht, dass irgendwelche Feuerelementare mit den alten Göttern zusammenarbeiten oder so. Es kann einfach dass Neltarion ein fähiger Magier ist, der zwei verschiedene Dinge miteinander kombiniert.
Und ja, würde ich sagen, wenn es dann nicht die das Gebiet in Zaralek-Höhlen geben würde. Ich wäre komplett konform, da wo das Schatten in Feuer geht, die Leere in Feuer geht. Ja, wenn das nicht geben würde, wäre ich sofort konform mit dir. Mhm. Aber das ist zu groß, als dass ein Magier, also auch vor allem Neltarion ist ja gerade kein Magier, das war Maligos ganz klar, weil man sieht ja, er hat für alles Magische Maligos beauftragt, sei es kleine Gefängnisse oder sonstigen Scheiß, musste alles Maligos machen. Das heißt, Neltarion kann experimentieren mit der reinen Alchemie, sag ich mal. Genau, in der Caldera. Ja. Und das ist too much.
Gerade bei Schattenflamme hast du natürlich einen Punkt. Ich meine, bei Ansoth ist das ja auch so, wenn man sich Ansoths Model anguckt oder auch die Artworks von Ansoth. Ansoth brennt aus dem Kopf und so mit Feuer. Gerne noch ein Bild angucken bei den Leuten, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede. Einfach Ansoth Bild angucken und dann seht ihr, was ich meine. Das sieht einfach so aus, als würde der Typ brennen, ne, mit Feuer. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Neltarion sein Wissen darüber, wie das mit der Schattenflamme funktioniert und so weiter, von Ansoth hat. Weil Neltarion ist sowieso Diener von Ansoth.
Kann, aber dann wissen die es vielleicht her, weil sich wirklich die Void-Lords mit den Elementar-Lords zusammengetan haben und gesagt haben, ey, das ist eine fähige Mische.
Die haben ja sowieso zusammengearbeitet.
Ja.
Das wissen wir durch Schwarze Imperium so. Ne? Was?
Ja, aber ich meine auf einer,
Das war auch nicht freiwillig, soweit ich das im Kopf habe und wie ich mich richtig erinnere. Es war eher so, dass die Elementarlords von den alten Göttern gezwungen worden sind und die eingesehen haben, dass sie keine Chance haben und sich dann unterworfen haben. Das Ding ist, in dieser alten Erzählung sind die Elementarlords nach wie vor niedere Magie. Also das ist, du hast Leere und Schatten als höhere Magie und Elementarmagie ist niedere Magie. Jetzt Elementar mit Chaos zu verbinden, ist halt reine Spekulation. Das Problem dafür ist, dafür müssen wir irgendeinen Anhaltspunkt haben, dass das Chaos von sich aus überhaupt irgendwas macht. Das haben wir leider nicht. Ich denke das mir auch nicht. Oft, aber...
Ich denke eher, das ist der Punkt. Ich glaube, genau das zeigt uns eher, dass es unterdrückt wird, gefangen ist, in einer Domäne ist, wo es nicht wirklich agieren kann. Weil ich finde, dass Beacon of Light, Tyrs Nadel und sowas, diese ganzen Sachen, da wo Tür ist, sind diese hell leuchtenden Kugeln, die Titankugeln, die hell leuchtend sind und sowas alles. Ich glaube, das alles zeigt, dass das Konstrukt, was ich gerade gezeichnet habe, dass Agrama vielleicht so ein Lichtabgesandter ist und dadurch so eine Power Ranger, wir formen uns zusammen und haben eine größere Macht, also Ordnung, Licht, Leben, dass das so eine Sache ist, die passen könnte.
Ich meine, wir haben auch mal darüber gesprochen, dass Ordnung eventuell keine kosmische Macht ist. Das ist, glaube ich, in einer der ersten Folgen gewesen, die wir hatten vor einem Jahr oder so.
Ja.
Die Idee, dass die Titanen, was auch immer die Titanen sind, sie sind keine kosmische Macht. Sie haben sich nur selbst zu einer ernannt. Und in Wirklichkeit gibt es nur vier kosmische Mächte. Auch das Chaos wäre dann keine. Nur die Titanen haben es halt irgendwie geschafft, sich zu dem zu machen, was sie sind. Und alle nehmen sie auch so wahr, weil sie so unfassbar mächtig sind. Aber eigentlich sind sie gar keine kosmische Macht. Und das würde zum Beispiel erklären, warum es dann kein Pantheon des Chaos gibt.
Die haben sowas nicht geschafft.
Genau, die Ersten haben das auch gar nicht vorgesehen. Man kann das tatsächlich sogar ein bisschen erklären mit dieser Fraktaltheorie. Danach könnte es sein, dass das Chaos gerade noch im Werden ist, eine kosmische Macht zu werden. Also, dass es immer mehr werden auf Dauer. Warten wir noch mal ein paar Millionen Jahre ab, gibt es 8 kosmische Mächte oder so.
Das kann natürlich sein, dass sich immer wieder Mächte erheben.
Ja.
Aber gut, da spricht auch sehr viel dagegen, gerade wenn wir jetzt so Fyrim und sowas natürlich sehen, das ist halt schon ziemlich strange. Gut.
Im Übrigen, ich wollte eine Sache noch. Aus meiner Sicht beißt sich die Lore ein bisschen. Hat auch damit zu tun, weil wir gerade darüber sprechen. Der Kerkermeister und die anderen Ewigen, die sind Seraph Mors erschaffen worden, also ihre Körper sind erschaffen worden und dann Seelen in diese Körper reingegangen und dann sind das unsere, ist das das Pantheon des Todes. So. Mhm. Bei den Titanhütern ist das auch so. Und da beißt es sich schon. Die Titanhüter sind eigentlich nicht auf der gleichen Stufe wie die Ewigen. Eigentlich wären die Titanen das Äquivalent zu den Ewigen und nicht die Titanhüter. Was? Also, wie passt das zusammen? Ich habe auch schon mal gesagt, dass es komisch ist, dass die Titanen aus Planeten stammen sollen, wenn doch diese Geschichte mit den Seraphs jetzt korrekt sein soll. Da müssen ja eigentlich die Titanen in den Seraphs groß worden sein. Die einzige Erklärung, die ich habe...
Oh, warte mal kurz. Du hast gerade ziemlich heftigen... Ja, wie Sau. Und ich glaube, jetzt bist du weg.
Ich
verstehe kein Wort leider.
Ah, das sieht nicht
so gut aus. Du bist wieder da?
Okay. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt.
Ja, du bist doch ziemlich verpixelt bei mir. Mal gucken, ob das jetzt auch aufgeht. Ich glaube, das passt soweit.
Bei mir ist die Anzeige wieder grün.
Ja, ich glaube, das baut sich jetzt gerade auf Discord. Brauche immer ein bisschen länger, um das Bild danach zu rendern.
Aber ich glaube, ich war sowieso schon mehr oder weniger fertig. Die Titanen sind quasi eine Stufe drüber. Und die Titanhüter scheinen auf der gleichen Stufe wie die Ewigen zu sein. Und das widerspricht allem, was in den Chroniken steht.
Ja. Ja, das mit den, also die Chroniken können wir ja alle gehen, wir wissen wir ganz genau. Die Chroniken sind überholt, die sind alt, das ist durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht stimmt, dass sie aus Planeten stammen, sondern nur, dass die Seelen aus Planeten stammen. Und diese Seelen werden dann eben mit diesen Seraph Mortis Dingern gefrühstückt. Aber jetzt müssen wir dann drauf kommen, was ist eine Seele, warum ist eine Seele und warum ist sie dort im Planeten drin?
Mhm. Und bedeutet das gleichzeitig, dass die Seelen von den Ewigen...
Du bist wieder weg. Du hast wieder Robo.
Das ist natürlich ungünstig.
Ja. Das gut ausgebaute Internet. Na gut.
Ja, ich weiß nicht, was ich tun kann. Bei mir ist nichts, was irgendwie verräterisch
aussieht. Ich guck gerade auch, aber ich habe keinerlei Drops. Ich habe alles andere läuft auch.
Oder ist Discord.
Ja, oder ist es Discord? Das kann natürlich sein, ja. Ich würde sagen, ich schiebe uns mal kurz Channel. Das kann manchmal helfen. Das soll mal ein was anderes geben. Kurz, einen Moment. Wohin? Da. So.
Hallo.
Also hier höre ich dich zumindest jetzt direkt wieder richtig, aber hier wirst du wahrscheinlich nichts, kein Weiß Video wieder anmachen dürfen. Ich gebe dir mal kurz. So, jetzt dürftest du das auch hier. In der Theorie, glaube ich, zumindest.
Hallo.
Ja, es geht, wunderbar. Sieht auch direkt super flüssig aus. Ja, ist bestimmt so eine Discord-Sache wieder.
Das könnte sein.
Ja, mal. Mein Gott, ist doch nicht schlimm. Ja, Bild ist supi. Oh, ich muss dich noch kurz.
Muss noch ein Stream
jetzt,
wieder.
Ja, weil es eine andere Source jetzt ist. Wo haben wir es denn?
Das Ding ist, also, wenn das stimmt, ne? Das wirft dann auch wieder voll viele Fragen auf. Wenn die Titanenkörper in Seraphs geschmiedet worden sind und die Seelen in Planeten entstanden sind, heißt das, dass die Seelen von den Ewigen auch in Planeten entstanden sind? Keine Ahnung.
Dann und die sich selbst materialisiert haben?
Wie meinst du?
Naja, Achso, du meinst die Ewigen von Shadowlands?
Ja, es gibt ja nur dieser Ewigen.
Stimmt. Ich habe jetzt die ersten im Kopf gehabt, ich habe jetzt vertauscht.
Nee.
Ja, das ist dann. Ja, woher kommen
die? Deren Seelen müssen ja auch einen Ursprung haben.
Oder ja, aber da gibt es ja auch Planeten, also Welten. Vielleicht ist das.
Ja. Das würde zum Beispiel backuppen, dass es diese Geschichte mit dem Pilz gibt im Ardenwald. Der erzählt einem ja, also es gibt dieses Transportnetz im Ardenwald.
Ja, ja, klar.
Und der
Pilz
erzählt einem ja, dass die Winterkönigin irgendwann angekommen ist. Genauso gibt es eine Geschichte über den Primus, wo es heißt, dass der Maldraxxus erobert hat.
Ja.
Sprich, diese Gebiete hat es in irgendeiner Form vorher gegeben und da kamen die Seelen ursprünglich her.
Ja, das kann
dann
sein.
Genau, das ist dann.
Deswegen gibt es auch so viele andere Gebiete, aber die sind nicht wichtig für uns, denn da waren die vier Dinger, wo,
genau,
wo die her halt kommen. Ja, das kann passen, das würde es erklären.
Genau, so.
Das
und
erklärt
jetzt,
auch, warum das bei Chaos vielleicht nicht so gibt.
Weil die keine Domäne haben.
Ja, vielleicht haben die eine Domäne, aber weil dort alles chaotisch ist, gibt's dort halt, manifestiert sich kein ganzer Planet, wie sich halt normal Planeten so manifestieren.
Aber es gibt ja welche. Ich glaube, der bekannteste wäre Nasrisa.
Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, dann
mit
kann das
zwölf
trotzdem
Monden
alles sein. Ja, dann kann das auch trotzdem sein. Stimmt, stimmt, stimmt.
Ja.
Ja, aber jetzt ist immer noch die Frage, wie sind diese Seelen dort reingekommen? Sind die ersten gekommen und haben Planeten
die
bestäubt?
Genommen.
Ja, oder bestäubt. Und dann sind die Seelen von sich aus irgendwie.
Ich glaube nicht. Also, kann mich irren, aber aus meiner Sicht sind die ersten nur Roboterkonstrukteure. Also die Seelen waren vorher da. Die Seelen sind nicht von den ersten gemacht worden, bezweifle ich. Also könnte auch sein. Ich glaube, die Seelen sind dem Universum selbst innewohnend. Und ja, that's it. Also das ist quasi, jetzt könnte man noch überlegen, ob da drüber nochmal irgendwas existiert, aber dass das quasi tatsächlich so das Urknall-Ding ist, so, als das Universum selbst entstanden ist, sind auch die Seelen entstanden.
Ja.
Und diesen Kontext kann man auch überlegen, ob Azeroth noch eine dieser Seelen ist, aber nie einen Körper bekommen hat. Warum auch immer. Und dann kann man sich überlegen, wer sind eigentlich die Ersten. Also
Ja.
Also da gibt's noch
ich glaube
aber immer
noch, dass die Ersten das ganze Zeref-Zeug, Maschinen-Zeug, Machina-Zeug, sag ich mal, erschaffen haben und selber gar nicht so sind. Ich glaube, die sind schon sowas, ich will jetzt nicht sagen Fleischgewordenes, auf jeden Fall nicht, schon eher so, aber lebendig.
Ja.
Denke ich.
Es könnte halt auch so dieses Simulationshypothese sein aus dem echten Leben, dass man sagt, irgendwann wird es eine Spezies geben, die so weit entwickelt ist, dass sie selbst anfängt, Universen zu erschaffen. Und dass das die Ersten sind. Also es gibt quasi ein Überuniversum oder so. Und wir sind quasi nur simuliert oder so. Und Azeroth ist der Prozessor oder whatever.
Ja, ja.
Die Ersten sind dann die Programmierer oder wie auch immer man das erklären will.
Die Frage ist halt wirklich, um jetzt mal wieder zurückzukommen zur Tür.
Ja.
Ist der, erstmal, was ich vorhin noch fragen wollte. Denkst du, wir könnten ihn, denkst du, er ist von einer Machttechnik, also von der reinen Stärke her, so schwach, dass er gar nicht, also er wird ja egal wo immer hergestellt als Hero, als starker Kämpfer, Krieger und kann es mit vielen auf sich nehmen und sowas alles so. Und generell sind ja die Titanenhüter auch immer so, uff.
Ich glaub, glaubst du das? Nee, der ist nicht so stark. Also der ist mächtig, er ist jetzt nicht irgendwie ein Schwächling oder so, klar. Aber alleine, weil er gegen Sakash verloren hat. Sakash ist ein Cetraxi. Cetraxi sind die mächtigsten Soldaten, die alten Götter haben. Damit meine ich auch, der ist jetzt nicht schwach oder so, ne?
Ja, aber
ein Cetraxi ist halt ein Cetraxi. Das ist kein alter Gott, das ist kein Galakrond oder so.
Ja, ja, ja.
Tyr wird sehr stark sein, aber auch Tyr brauchte Hilfe, als er gegen Galakrond gekämpft hat. Nämlich das ist der Grund, warum es die Drachenaspekte gibt. Tyr ist mächtig und wahrscheinlich ist er auch, hat auch sehr viel Wissen. Ich glaube, das ist vor allem ein Ding, so, ne? Tür hat ja die Drachen zu Drachenaspekten gemacht. Das heißt, der ist auch klug und der kann strategisch mega wichtig sein und sonst irgendwas. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass er so ein super Soldat ist als Ein-Mann-Armee, der jetzt Eridikron alleine besiegen wird oder so. fände ich komisch, wenn sie es so machen würden.
Das ist halt gerade, weil du das nochmal gesagt hast, man muss das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er brauchte die Aspekte, als sie noch keine Aspekte waren, sondern orthonormale Protodrachen, natürlich ein bisschen intelligenter und dadurch strategisches oder taktischeres Wissen, ne, wie Stein in den Mund, dann kippt der um. Aber ansonsten hatten die keinerlei Power. Ja. Das waren Drachen.
Soweit
wir und wissen. Die brauchte er. Das ist halt schon wirklich sehr strange und zeigt eigentlich, wie overrated Tyr ist.
Ja, also ne, der wird wahrscheinlich in der oberen Liga mitspielen, von das, was auf Azeroth dann so rum existiert, würde ich schon sagen. Aber der ist jetzt nicht übermächtig, in keinster Form.
Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht.
Es sei denn, das ist jetzt eine andere Geschichte, ne? Es sei denn, der macht irgendwas, um sich zu bemächtigen oder ermächtigen.
Ja, gut, das ist natürlich klar. Ne,
das weiß man nicht. Vielleicht, ich habe so absurde Dinge gelesen oder gehört, wie von wegen, Tyr kann ja seine Größe verändern, was sowieso wahrscheinlich alle Titanhüter können. Odin macht das ja auch ab und zu. Und dann wird er so groß und zieht das Schwert von Sagaras raus und.
Ja, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, aber das ist
halte ich für sehr abenteuerlich
bezweifelt. Ich glaube tatsächlich, seine größte und seine mächtigste Größe ist die, die er hat, wenn wir ihn spielen.
Ja, so um den Dreh würde ich auch sagen.
Glaube ich.
Plus, minus. Viel mehr kommt da wahrscheinlich nicht bei rum. Vielleicht ein bisschen, aber dass er jetzt so übergroß wird wie ein Titan, das sehe ich auch nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Ja. Nee. Das ist halt sehr interessant. Was denkst du dazu, zu der Sache mit Alexstrasza?
Ja, das finde ich auch sehr spannend. Ich habe es ja auch am Anfang zitiert mit diesem, ich bin das Herz der Aspekte und weiter. Und dann gibt es auch dieses Zitat von Ilgenov mit dem Herz, was gefüllt wird. Ich glaube nicht, also es kann sein, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Alexstrasza, wenn sie uns den Rücken kehrt oder den Titan den Rücken kehrt, dass sie sich den alten Göttern anschließt. Also ich glaube nicht, dass es dieser Neltarion-Plot wird. Sondern was ich mir vorstellen kann, ist, dass Alexstrasza Verantwortung übernimmt und anerkennt, dass die Titanen nicht das Allergeilste sind. Das heißt nicht, dass sie sich komplett gegen die Titanen wenden wird, aber dass sie zum Beispiel keine Befehle von Tyr entgegennimmt. So, Tyr ist wieder da und durch alles, was Alexstrasza erfahren hat, sagt Alexstrasza erstmal, Moment mal, du befehligst hier niemanden. Und das ist der Verrat. Der Verrat ist nicht, sie wird zu einem leeren Drachen und wir haben Todesschwinge 2.0. Der Verrat ist lediglich dieses sich gegen die Titanen wenden oder nicht den Befehlen gehorchen.
Ich sehe tatsächlich zwei Dinge, die kommen könnten, die ich auch cool fände. Erstens haben wir schon ein paar Mal drüber, oder habe ich schon ein paar Mal drüber hier gesprochen, die macht halt so den typischen Bitch-Move. Mann, die ist eigentlich komplett hinterlistig und hat vieles geplant, vielleicht mit Iridikron zusammen oder so und war schon von Anfang an böse und alles ist nicht so aufgegangen und sie ist eigentlich eine komplett durchgedrehte. Das wäre eine Sache. Ist ein bisschen, würde aus dem Nichts kommen, hat kaum. Sie macht immer mal wieder so ein paar Moves, wo man sich denken könnte, du bist schon so eine Durchtriebene. Aber ansonsten hat er weder Hand und Fuß. Was ich mir vorstellen könnte aber wäre, was ist, wenn der ewige Drachenschwarm versucht, gar nicht Nostormu umzuwandeln zu Murusond, sondern Alexstrasza. Und er schützt sich und deswegen wird er zu Murusond. Das wäre dann ihr Verrat.
Das ist interessant. Die Frage ist, wie. Also eine Eigenschaft von Alexstrasza ist, dass jedes Mal, wenn ein Lebewesen auf Azeroth stirbt, dass sie das fühlt.
Ja.
Jetzt haben wir auf Azeroth ja den vierten Krieg gehabt, also Battle for Azeroth, wo ja uns auch gesagt worden ist, dass Sylvanas mit diesem vierten Krieg versucht hat, so viele Tote zu erzeugen wie möglich. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Teldrassil abgefackelt worden ist. Das hat Alexstrasza also alles gespürt. Jedes Mal, wenn jemand gestorben ist, hat sie auch diesen Schmerz empfunden, dass jemand gestorben ist. Ist das der Angriffspunkt in dieser Phase, dass als sie so viel durchlitten hat, dass man dort versucht hat, Einfluss zu nehmen?
Da hätte man sie vielleicht brechen können, weil sie vielleicht nicht ganz bei Sinn ist, weil das sehr viel auf einmal ist. Ja, Aber dann wäre das ja auch schon irgendwo irgendwie passiert. Das müsste was sein, was jetzt doch passieren könnte. Und aber da sehe ich tatsächlich, genau, da habe ich auch so mein Problem. Höchstens nur, dass sie sich opfern müsste für all die anderen, weil das würde sie tun. Also sprich, ein eigenes Opfer.
Oder die Kinder sterben.
Selbst dann nicht. Dann wird sie wütend. Ne, hatten wir ja in Cataclysm, wo sie dann Deathwing hinterher ist und so. Aber da sind eine Menge gestorben.
Ja, wir hatten Todesritter. Ja, du hast recht. Wir hatten das alles schon mit der Versklavung der roten Drachen und Experimenten an Dracheneier durch Nelfarian und so.
Genau, genau. Und wie gesagt, allein dass Todesritter neben ihr laufen und sie ja nur Bemerkungen macht, dass das derjenige ist, der die roten Eier da weggeknallt hat bei Halion. In der Klassenkampagne Quest Legion. Allein das zeigt ja schon, das macht ihr natürlich was aus, aber jetzt nicht so, dass sie durchdreht. Ja. Das muss also irgendwas sein.
Ich fände diese logische Erklärung ehrlich gesagt am spannendsten, weil wir Alexstrasza ist ein Charakter, wo es auch interessant wäre. Also diese ideologische Auseinandersetzung. Ob man den Titanen jetzt gehorchen sollte oder nicht und was ist eigentlich die Alternative? Einfach zu sagen, ja, wir gehorchen den Titanen nicht, du willst ja nicht selbst noch einen Feind schaffen. Wir haben schon genug Feinde in diesem Universum. Und wenn du auf den Titanen den Rücken kehrst, dann brauchst du irgendwie eine Alternative. Und vielleicht ist die Alternative, dass wir Sterblichen sagen, okay, die Drachen, die sind's. Dass wir nicht komplett Eigenverantwortung übernehmen, weil wir doch irgendwie anerkennen, dass wir nur Sterbliche sind.
Ja.
Sondern dass wir sagen, die Drachen sind unsere höchste Instanz.
Was ist, wenn es Elune ist?
Die Elune nimmt sich die Nachtelfen gerne an.
Ja, und ich meine, Alexstrasza, Ysera, da haben wir natürlich auch so eine gewisse Sache, ne? Wir haben immer noch eine Ysera, die ja quasi halbtot, tot, nicht tot, wiedergeboren, tot, wie auch immer Malfurion sich jetzt einmal entscheidet, dort hockt und ja noch nicht zurück auf den Sitz der Aspekt gefunden hat, sondern Merifra ist da. Kann natürlich auch so eine Sache sein.
Also ich fände auch den Plot spannend, dass Alexstrasza von quasi das Lagerwechsel von Titan zu Leben. Man sieht ja auch Aspekt des Lebens.
Ja.
Dass sie sagt, okay, das mit den Titanen war eine nette Geschichte, aber hat nicht so gut geklappt. Aber hier, Elun, die ist es.
Vote for Elun.
Ja. Ja, das wird auch passen mit den Baumpflanzen, warum sie die Ansprache hält.
Ja, ja, genau. Das sind so viele Sachen. Und damit die Serie liegt halt immer noch offen. Auch, dass Merifra einfach dort ist. Es könnte, by the way, auch was sein, was nächste Woche noch als Kampagne kommen könnte. Weil die, also kannst mir sagen, was du willst, aber dieser Einspieler von diesem Baum in diesem Cinematic ist mad random und sehr crazy weird.
Aber, wie ist denn, also ich frage mich gerade, wie das ablaufen würde. So, packen wir unsere 7 Sachen, gehen ins smaragdgrünen Traum und dann steht Alexstrasza vor Elune und kniet nieder und ich huldige dir meine Gottheit. Kannst du dir nicht so richtig vorstellen.
Neues Gelübnis. Ja. Ja, der Punkt ist ja, dass sie ja trotzdem Arkan ermächtigt sind, die Aspekte.
Ja.
Das ist ja auch immer aber noch so ein Punkt.
Aber das kann sich ja ändern. Das wissen wir durch Ysera. Ysera war Arkan ermächtigt, wenn du so willst. So, und dann ist sie ins Reich des Todes gekommen. Die Winterkönigin hat einmal übers Ei gestreichelt und schwuppdiwupp hat die jetzt Sterne im Umhang. War nicht so schwierig, offenbar. Also ich glaube, diese Gottheiten, wie so eine Winterkönigin oder dann in dem Fall Elune, die können mit dem Finger schnipsen und dann diese Wesen umkehren, wenn sie wollen.
Ja, ich meine, gut, wenn selbst ein Tür das kann, was könnten dann die, ne? Das ist natürlich so eine Sache, ja, das ist schon klar.
Aber vor allem, wenn sie das wollen. Ich glaube, wenn die das nicht wollen, gegen den Willen und so weiter, ist schwierig. Ja, okay. Deswegen müssen die alten Götter sich so anstrengen, wenn die das machen wollen. Aber wenn die das wollen, sofort gar kein Problem.
Ja, vor allem, ich denke da an sowas wie das Wasser, was die ganze Zeit Tyrs Nadel, das Arkanwasser, was die Eier ja, das muss ja auch dann müsste sie ja sagen, gut, dann wird jetzt nicht mehr hier Wasser drauf gesprüht und.
Ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Du hast ja die Mondbrunnen-Geschichte. Die Nachtelfen, die segnen mit Elune auch Wasser. Da gibt es Rituale, die selbst Sterbliche ausführen können.
Das stimmt allerdings. Ne? Immer dieses Wasser, ne? Elune manipuliert mit Mondbrunnen, die Titanen manipulieren mit einer Kläranlage. Ja, Jogg Saron hat's auch übers Wasser probiert.
Seraph Mortis hast du auch das Wasser am Anfang.
Ja.
Ja, also Wasser ist ein offensichtlich, ein, also wie im echten Leben ist Wasser das, das Medium, in dem die Chemie stattfindet, kann man
ja
sagen.
Ja. Das ist schwierig. Glaubst du, eine Alexstrasza wäre denn dann endbosswürdig?
Auf jeden Fall ist sie endbosswürdig, aber ich fände es.
Aber ich glaube, das wäre
hart, oder? Also, das Ding ist halt, wollen wir jetzt Alexstrasza auch noch wegklatschen, damit wir endlich mal alle Drachen weggeklatscht haben, oder sagen wir mal.
Erstens das ja, würde ich sagen ja, weil generell, guck mal, wir haben den Illidan gerade weg, wir haben den Sylvanas weg und wir haben den Varian weg. Wir haben die krassesten, die wir in WoW haben, eigentlich weg. Also quasi, wenn man jetzt so weitergehen würde, wäre Alexstrasza auf der Abschlussliste ganz weit oben. Also wer würde denn vor ihr noch kommen? Wenn du mal so rein von der
Thrall.
Beliebtheit...
Der war ja schon weg.
Der war schon einmal weg. Aber wer würde denn da bitte kommen? Nach oder vor ihr? Keiner. Also in der Theorie, von der reinen Beliebtheit her, wäre sie definitiv die Nächste. Malfurion zählt nicht, der ist mehr weg als da.
Malfurion war schon immer weg.
Der war noch nie richtig.
Das ist seine Story. Malfurion ist weg. Weg den mal, ist seine Story.
Ja, er ist niemals hier.
Das hatte ich ein bisschen scherzhaft gemeint. Malfurion ist allgemein ein Lore-Problem, so wie auch Medivh und so zu mächtig und zu was auch immer, den darf man nicht zu oft auftreten lassen. Ja.
Ah, schwierig. Khadgar? Ja, Khadgar ist natürlich auch so eine Angelegenheit, der ja sogar schon fast quasi angekündigt hat, dass er bald geht. Ja. Das ist auch schon so eine Sache.
Khadgar könnte auch tatsächlich in so einem Nebenplot einfach sterben in diesem Addon.
Ja, genau. Das kann, also, das passt aber auch.
Ja,
und dann kommt der wird nicht sterben. Ich glaube, das Problem ist, ich glaube, Khadgar würde nicht so einen Riesentod wie in Varian oder so bekommen, denn Khadgar wird immer wieder kommen wie so ein Medivh.
Ja, mit dem wird irgendwas passieren, so wie als Ysera gestorben ist. Ysera ist gestorben und dann wurde
genau.
sie zum von Elunen in den Himmel gehoben. Wenn
und immer wieder steht, kommt der als Echo und wird uns belehren, dass er 1431 Apexi-Kristalle braucht. Ja.
Genau, sowas. Also Khadgar wird dann, weiß ich nicht, seine Seele steht auf und dann kommt Medivh und holt ihn ab und die gehen zusammen durch so ein Arkanportal, wie jetzt Dings weggegangen sind, Sidragosa und Maligos quasi. Vielleicht halten die sogar dann auch Händchen, wäre ja ganz süß.
Boah, ja, die beiden, passt schon. Ich habe gerade was gelesen gehabt im Chat und es lässt mich nicht los. Es ist komplett weird. Es ist wirklich komplett weird. Aber wir haben da eine Seele, Azeroth. Wir haben da einen Körper, Tyr. Irgendwie wäre das schon eine wilde Angelegenheit.
Es ist die Frage, kann jede Seele in jeden Körper? Ja, kann. Pelagos. Kann. Oder nicht jeder, aber wir wissen, dass verschiedene Seelen in verschiedene Körper können.
Ja.
Pelagos ist ja in einen beliebigen Rohling gegangen. Jetzt ist die Frage, könnte Azeroths Seele in Tyrs Körper?
Könnte noch viel wilder, warte mal. Während ich das ausgesprochen habe, hat sich was... Wir haben ja immer noch dieser Leak geht mir einfach niemals aus dem Kopf, von wegen, wir kriegen irgendwann mal Azeroth als Drache. Ne, das war ja nun mal der Leak und der Typ hat mir einfach zu viel Wahres gesagt, als das irgendwie, warum ist das jetzt nicht gekommen? Kann natürlich ein deleted Feature sein, wie wir es ja jetzt schon oft kennen. Aber warum oder könnte es sein, dass Yseras Körper, also dass die Seele, weil Malfurion Nein sagt, und Yseras Körper ist aber jetzt quasi schon irgendwie rübergeholt, dass Azeroth da reingeht?
Ich bezweifle, dass Azeroth irgendwo reingeht, aber...
Oh.
Also, okay. Also, es gibt jetzt mehrere Fragen daran. Erstens, kann es sein, dass, also, kann jede Seele in jeden Körper rein? Oder sind manche Seelen zu groß? So, dass du halt nicht einfach mal so eine Seele eines mega mächtigen Wesens in einen beliebigen Körper reinmachen kannst. Oder geht das doch? Beispiel,
ja.
Ensof. Wie viele von uns gehen ja davon aus, dass Ensof in Zalathas steckt. Das ist jetzt auch so riesiger alter Gott in der See, in einem kleinen Dolch oder so, ne? Das wäre auch wieder eine Stütze dafür, dass jede Seele in jedes Gefäß kann. genauso diverse Waffen, also gerade Frostmourne oder so, ist ja auch ein Beispiel dafür, dass irgendwie tausende von mächtigen Seelen in einem Gegenstand sein können.
Stimmt.
Ja. Aber die Frage ist, wohin will man mit so einem Plot? Also.
Ja.
Ne, also, was ist, wo soll das hinzielen?
Irgendwann muss Azeroth ja mal. Obwohl eigentlich haben die Entwickler gesagt, dann, wenn Azeroth nicht mehr ist oder nicht mehr, also Azeroth wird immer der Mittelpunkt von World of Warcraft sein, immer. Und wenn irgendwann nicht mehr Azeroth ist, wäre auch nicht mehr WoW. Das heißt, wir müssen sie vielleicht, also die eine Ding, was ich hätte, ist, wir kriegen sie nur als eine Art Avatar. Also ihre Form bleibt innerhalb der Erde, aber sie kommt halt so seelentechnisch mit da rein und wir zeigen ja einfach mal, was oben drum alles passiert und sie kann mit uns reden und. Oder aber wir müssen sie kurzzeitig aus dem Planeten rausholen, weil wir irgendeine Sache machen müssen. Ein Schwert rausziehen oder irgendein Übel oder die alten Götter ziehen wir jetzt endlich mal wirklich alle komplett raus. Sowas. Das könnte ich mir höchstens vorstellen und danach geht sie wieder in den Körper. Also in den Erdkörper. Sowas könnte ich mir maximal vorstellen. Wäre halt eine coole Sache, mal mit Azeroth zu sprechen. Also fände ich wirklich sehr cool.
Was würdest du, also wie würdest du denn erwarten, dass Azeroth spricht? Weil, soweit ich das bisher immer gelesen habe, spricht Azeroth gar nicht, sondern singt.
Melodie.
Ja.
Das genau, heißt immer, wie halt Seraph Mortis.
Genau, also ich glaube, es war Eona oder Agrama, die zuerst Azeroth singen gehört haben. Und
ja.
Magni sagt manchmal, sie schreit, aber sie sagt auch manchmal irgendwas von singen und so.
Ja, das ist wahrscheinlich härtere Melodie.
Genau.
Aber
und Enzoth sagt auch sowas wie, sie singt Lieder und sie singt unsere Lieder oder irgendwie sowas.
Ja. Deswegen denke ich auch, dass das einfach wie das Orakel auch in Seraph Mortis ist, was er dann einfach die Sprachen durchgeprobiert hat, dass das dann auch so passiert ist. Oder dass wir es ihr beibringen, kann ja auch sein. Wir kennen ja nun mal, das wäre wieder so eine Verbindung zu Seraph Mortis. Wäre ja eigentlich ganz cool, wenn wir mit Azeroth nach Seraph Mortis gehen, dort die Chiffrin, ja, haben wir ja dechiffriert, und wir dann dadurch mit ihr kommunizieren können, weil wir eben diese Chiffrin dechiffriert haben.
Dass sie die Sprache der Ersten
bringt,
ja.
Und wir sprechen dann halt mit ihr und dann kann sie dadurch irgendwann unsere Sprache lernen.
Ja. Die Frage ist, was würde sie uns mitteilen? Was könnte sie uns mitteilen?
Ja, andersrum. Ich würde es andersrum. Was würden wir ihr mitteilen? Kriegt die überhaupt das alles mit, was
auf
ihr passiert?
Also das Ding ist, was daran komisch wäre, die Gottheiten hören uns nicht zu. Niemand von denen.
Nee, nicht wirklich.
Ich erinnere dich an Shadowlands, was man alles tun muss, damit man mit der Arche oder der Winterkönigin reden kann.
Ja,
und selbst wenn man es tut, dann nehmen die dich nicht ernst. Und genauso
wie die selbst wenn ein Borsandi mit denen redet, nehmen die es nicht ernst.
Ja. Und auch die alten Götter nehmen einen nicht ernst. Die erzählen einem ja, wie der Hase läuft. So, ja, warum sollte das bei Azeroth anders sein? Warum sollte Azeroth
weil auf wir die Kinder Azeroth sind. Weil wir sind ein Teil von ihr.
Tja.
Und Elune ist, glaube ich, diejenige, die uns am meisten zuhört.
Ich glaub,
und Elune hat eine besondere Verbindung.
Ich glaube auch, Elune ist irgendwie
anders.
Ja, irgendwie so
based.
So wie, guck mal, also, das klingt jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, ob man das überhaupt übertragen kann, ne? Aber Merifra ist ja die Tochter von Ysera. Aber eigentlich sind alle Gründrachen die Töchter und Söhne von Ysera.
Ja.
Aber irgendwie gibt es eine besondere Beziehung zwischen Merifra und Ysera, warum immer betont wird, das ist die Tochter. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch mit Elune und Azeroth. Dass Elune die Tochter von Azeroth ist oder so.
Die ist die erste vielleicht gewesen, die damals so mit erschaffen wurde.
Das könnte sein, ja.
Na, und hat so, ja, die ist der große Bruder oder die große Schwester. Und hat am meisten Ahnung und Plan. Und haut das weg. Ja, kann sein.
Ja, oder es ist eher so, dass sie sich selbst dazu macht. Ich erinnere an ein Zitat von Xalatas, wo Xalatas Elune als aufmüpfige Gottheit bezeichnet hat. Die ist aufmüpfig.
Kann aber auch sein, dass das einfach nur ist, weil die sich schützend als große Schwester vor alle anderen stellt, ne? Das kann natürlich dann von der Lehre auch so interpretiert werden, weil sie nur mal diejenige, die sagt, ey, das, ich bin jetzt hier, ne? So.
Ja.
Das kann schon kommen. Ich würde behaupten, wir haben noch zwei Punkte. Wir haben einmal die Kampagne, die du gespielt hast, ich noch nicht.
Ja.
Und ich hatte vorher gehabt, also wenn du nichts dagegen hast, über dein Video zu reden, was hier hoffentlich natürlich schon jeder geguckt hat. Denn Maurice macht Videos und guckt euch die an, also auch nur mal hier im Lorewalker Werbung dafür zu machen. Ich werde auch den Link natürlich auf YouTube überall reinschmeißen. Guckt euch das an. Motiviert ihn dazu, in den Kommentaren natürlich noch weitere zu produzieren.
Ja, danke. Ja, können wir machen. Also die Kampagne können wir sehr schnell abhaken. Nicht, weil sie schlecht ist oder so, sondern einfach nur, weil es passiert aus meiner Sicht nicht so viel Aufregendes.
Okay.
Einige Drachkin zetteln ja eine Rebellion an. Ich glaube, das war ja auch schon in der Kampagne teilweise der Fall. Die Story ist so mehr oder weniger, die Drachen waren jetzt 10.000 Jahre weg. Und in diesen 10.000 Jahren haben die Drachkin es ja geschafft, alleine zu überleben. Und dann kommen die Drachen halt wieder, weil die Dracheninseln ja wieder auftauchen. Und die Drachen geben sofort einfach Befehle. Aus so einer Selbstverständlichkeit heraus. Mhm. Und einige Drachen haben damit Probleme. Die sagen, Moment mal, ihr wart 10.000 Jahre weg, wir sind prima klargekommen. Was glaubt ihr, wer ihr seid, dass ihr hier wieder Befehle gebt und so weiter und so fort. Wir haben Rechte und so weiter. Und dann geht es halt darum, dass man guckt, wie der Aufstand da organisiert ist und dass man die dann gefangen nimmt und verhört oder befragt, könnte man besser sagen, was ist deren Anliegen. Dann gibt man das alles an Alex Strasser weiter und am Ende des Tages sagt Alex Strasser, wir müssen euch ernst nehmen, ihr seid, ihr gehört zur Familie und so weiter, ihr seid nicht einfach untertan und so weiter und so fort. Es ist eher so eine Art Demokratisierung ein bisschen in der Drachenwelt, könnte man sagen. Viel mehr passiert da nicht. Ich finde es interessant, dass die es überhaupt nochmal thematisieren. Ich hätte gedacht, dass erstmal einfach unter den Tisch fallen. Ja, ja.
Es war ja in der Taldrassus-Kampagne schon. Und zwar, wenn man zu diesem Torbogen fliegen soll, da ist das. Und es ist in Waldracken immer wieder tatsächlich. Seit 10.0, dann wurde es rausgenommen, komischerweise. Und zwar hat man ja einige Bürger in Waldracken ansprechen können, Drakoniden, die tatsächlich das auch von Anfang an sagen. Ey, was denken die eigentlich, wer die sind? Die Drachen sind wieder da, das ist nichts Gutes für uns und so. Also es wurde da schon angesprochen. Deswegen finde ich das ziemlich cool, dass das so gezeigt wird nochmal.
Genau, hätte das überhaupt nicht erwartet, so dass das überhaupt thematisiert wird. Ist eine nice kleine Story. So.
Mm.
Da aber an und für sich ist jetzt nicht, sagen wir mal so, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass das quasi ein Kampagnenkapitel ist. Oder nicht Kapitel, das ist ja nicht offiziell ein Kapitel, ne? Aber
ja.
Das wirkt eher so wie ein Teil, was eigentlich in das normale Spiel hätte kommen sollen, aber wurde nicht fertig oder so.
So, kann sein, so dass das eigentlich in der Taldrassus-Kampagne vielleicht mit drin war oder hätte sein können und dann aber noch gar nicht irgendwie noch nicht irgendwie reingepasst hatte.
Ja. Insbesondere, weil es auch zu Großteilen nicht vertont ist. Es gibt auch keine große Zwischensequenzen oder so.
Ja.
Das wirkt halt wirklich so wie Quests, die nicht fertig geworden sind.
Ja, vielleicht ist das aber auch dann der Plan gewesen, zu sagen, ey, wir haben dann jede Woche irgendwie ein bisschen Content, ne?
Ja.
Also, ist natürlich auch schon eine geile Angelegenheit.
Genau, also, das hätte auch sein können. Ich sag mal so, wir hatten in der Vergangenheit häufig das Phänomen, dass in Add-ons irgendwie so Sachen angefangen werden, Quests, und dann wird die Story nicht zu Ende erzählt.
Ja.
Ne? Also, die Drust zum Beispiel in Shadowlands. Ja, oder es sind zwei, drei Tauchen oder so in Gesamt Shadowlands, aber es gibt keine Tauchen-Storyline. Keine einzige. Es geht ganz nur um die Nachtelfen, obwohl wir ja hier auch mit dem Leben und Zyklus und Druidentum und so weiter zu tun haben.
Ja, und Elun. Allein nur, dass Elun dort kommt.
Genau.
Die ganze Druidensachen mit dem Artenwald bleiben. Da hast Musha du schon vieles.
Genau. Also Elun, Musha in der Tauchen, Religion ist auch dort eine Gottheit und so. Also es gibt super viele Dinge so, wo man den Eindruck gewinnt, da wollte Blizzard was erzählen, ist aber nicht fertig geworden.
Ja.
War gecuttet. Und wir wissen auch in der Vergangenheit teilweise bestätigt, dass Inhalte gecuttet worden sind. Ich weiß, du hast ein Video gemacht zu Warlords of Draenor zum Beispiel.
Ja, fünf Videos haben wir jetzt, ne? So die Cataclysm Raid über. Das war auch ganz interessant hier für uns, dass sie damals Neptulon, dass das ja ein ganzer Raid war. Ja. Da haben wir auch schon uns die Bilder zu angeguckt, wie der Raid ausgesehen hat und so weiter und so fort. Dass das komplett halt rausgecuttet wurde.
Genau, und hier kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich gewesen ist. Es ist nicht fertig geworden. Aber diesmal hat man sich gesagt, komm, wir packen das einfach in 10.1 rein und fertig ist.
Ja, da vielleicht hat irgendeiner das im Nebenbei noch gemacht, weil genau. Das kriegt man tatsächlich gerade mit. Das ist was von Twitter. Es gab Questreihen, die privat gemacht wurden. In der privaten, also nicht in der Arbeitszeit, wurden dann hinterher anscheinend angerechnet. Das wurde, weil in den Kommentaren ging es dann wild rum auf Twitter, so von wegen, ja, Blizzard zahlt euch nicht und so. Und dann nein, wurde dann angerechnet. Aber dass sie tatsächlich so Bock hatten, also sie wollte damit nur bedeutlichen, diese Quest-Designerin, wollte nur verdeutlichen, wie viel Lust sie hatte, Dragonflight-Quest zu erledigen, dass sie halt solche Questreihen privat gemacht hat. Was halt schon ziemlich cool ist. Weil da sieht man ja, dass richtig Bock auch dahinter ist.
Ja. Ja, absolut.
Ja, das kann dann passen, sowas, ja.
Nämlich haben diese gecutteten Story-Inhalte immer gestört.
Ja.
Von daher, ich habe das lieber so, auch wenn es ein bisschen seltsam wirkt, nachdem man so Kampagnen-Highlights hatte, auf einmal wieder so eine.
Ja. Überleg mal so, Senegos sein Abgang und dann hast du so eine Questreihe, ist halt schon ein bisschen wild.
Ja. Das ist schon ein sehr krasser Qualitätsunterschied, wenn man das so sagen will, aber besser so als. Ja,
aber das ist jetzt eh so ein Problem, oder? Der blauen Drachenschwarm-Quest und sowas. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem, was sie jetzt aufgemacht haben. Weil alle Quests werden jetzt daran, wie bei den Cinematics, wird jetzt die Quest einfach,
dass das jetzt immer erwartet wird.
Ja, genau. Alle Quests, so, die jetzt danach kommen, Zeit, müssen so richtig dicke Mega-Banger sein, wie die Cinematics. Und dann kommt halt sowas wie Sakharov, was komplett fein ist für mich. Weil es halt einfach gar nicht so dick sein sollte.
Ja.
Ja, ist schwierig. Sehr schwierig.
Aber
ja, du hast
das ist Erwartungshaltung, ne?
Ja, genau, das ist halt das Problem. Du hast ein cooles Video gemacht.
Das stimmt, über die Stunde des Zwielichts, die eventuell vielleicht eingeläutet werden könnte. Ich habe da versucht, verschiedene Story-Stränge miteinander zu verbinden, dass es darauf hinauslaufen wird, dass, wenn Tyr wieder da ist, wovon ich ausgehe, dass er das Ritual macht, um die Drachen zu ermächtigen. Und das ist eigentlich mit dem Mond verbunden und dann ferner, dass Yasharash das Blut Schalt sein könnte und dass Tyrs Seele manipuliert worden ist, vielleicht vom ewigen Drachenschwarm, damit bei dem Ritual was schief geht und die Stunde des Felix eingeläutet wird und eventuell Yasharash wieder am Himmel erweckt wird. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit, so, ne? Weil das Ding ist, ich frage mich immer, wenn die alten Götter wiederkommen sollen, wie?
Ja.
So.
Ja.
Und das ist gar nicht so einfach.
Die dürfen gar nicht in dieser Powerform A kommen, wie in Enzorf, in Situn oder sowas, wenn die befreit werden und einfach auf der Welt wären, wir wären alle am Arsch. Können wir sagen, was wir wollen, aber wir wären am Arsch.
Aber der ziemlich Mond
wird kaputt gehen. Genau, so ein Mond ist cool und dann als Avatar rüberspacen.
Das ist der ist okay. In der Ferne, der kann da agieren, so wie Loon aus der Ferne agieren kann und so. Und dann kriegt Loon und ihre Anhänger, vielleicht kriegt Yasharash Anhänger, also die alten Götter hatten ja schon immer Anhänger, aber.
Wollte ich gerade sagen, da kommen die halt alle zusammen, Schattenhammerkult und all sowas, ne? Ja.
Und so haben wir dann quasi, so könnten wir das quasi machen, ohne dass es direkt sofort komplett eskaliert.
Ja, weil das geht auch, glaube ich, nicht. Weil, wie gesagt, das ist das gerade, was ich sage. Ich glaube, so ein Deathwing war das höchste aller Gefühle. Denn ein Deathwing hat Sturmwind kaputt gemacht. Das war schon so eine Sache, welteinschneidend, das war schon groß. Und Deathwing ist jetzt nicht mal ansatzweise ein alter Gott. Ja. Das heißt, wenn so ein alter Gott irgendwo hingesetzt werden würde, weißt du schon ganz genau, drumherum wäre absolute, totale Verwüstung.
Ja, sind ja auch viele enttäuscht gewesen, dass als Enzoth da war oder auch nicht da war, dass dann nur Uldum und Tal der ewigen Blüten korrumpiert war.
Das ja, es ja. Sollte aber auch, von Blizzard war es ja auch so gesagt, dass dieser Ort halt gerade angegriffen wurde, dass es sich immer wiederholt hat, liegt halt daran, dass wir jede Woche neuen Content brauchen, aber es waren halt zwei Angriffspunkte, wo wir direkt zurückgeschlagen haben.
Ja, aber sonst es ist hätte ja,
der dann,
aber das ist nicht das, was wir erwartet haben, so, ne?
Nein, also. Natürlich, und das ist halt der Punkt, aber das ist ja das Nächste. Du könntest nur über solche Angriffspunkte, wo du dann halt ins Black Empire, in seine Vision gehst, kannst du halt Enzoth bringen, weil bring halt Enzoth mal so. Wir waren auch, das ist, war auch mit den Deleted Content, haben wir uns, waren wir in Nasiatar unten und wir haben uns den alten Raid angeguckt zu Ashara, weil eigentlich war ja tatsächlich Enzoth geplant. Es gibt ja auch tatsächlich, ich kann es mal versuchen zu zeigen, es gibt eine Map von Zotti. Also wie er aussieht. Nicht nur dieses Bild, was wir kennen, dieses Minimap-Bild, sondern tatsächlich schon ein Gebiet, ein Gelände gibt's dort. Und das kannst du halt nicht bringen, glaube ich.
Ja, beziehungsweise halt, also man kann schon, die Frage ist nur, wie kommst du dahin? Der Weg ist nicht so simpel.
Ja, aber du kannst sie nicht auf unsere bekannten Kontinente setzen, das meine ich damit. Du
Ja.
kannst ihn jetzt nicht irgendwie, der spawnt auf, keine Ahnung, im Schlingendorntal oder so. Das kannst du halt nicht bringen, von der
Richtig.
Größe her und allem.
Genau, das würde nicht gehen. Eine andere gängige Erklärung ist diese Sache mit Avaloren. Aber da redet Gott
Ja.
und die Mutter drüber, da wollte ich kein Video drüber machen. Kann man auch machen, ist
Ja.
auch eine gängige Theorie, die viele verfolgen. Die ist mindestens genauso plausibel wie der Kram, den ich mir zusammengereimt habe. Ich wollte nur irgendwie, ich habe halt versucht, einen anderen Strick zu drehen, der auch viel verbindet, oder versucht zu verbinden mit dem, was wir jetzt machen. Ich bin aber auch, ja, ja, oh ja, das ist sehr, sehr schön.
Das ist halt tatsächlich Endsoft. Also, das ist das Bild hier, was. Ups, nee, das ist nochmal das. Das ist das Bild, was wir kennen. Das ist hier Nasjatar. Hier ist der Eingang zum Raid. Und das hier sollte halt Endsoft werden mit so einer Art Fun-Maul davor. Und das hier soll dann Endsoft sein. Nämlich sieht man auch nach oben das Wasser und sowas alles. Und hier haben sie schon angefangen gehabt, Pylone reinzubauen. Hier diese Wegmarkierungspunkte sind halt für die Designer gedacht. Und das geht nicht.
Ja.
Also, das haben sie dann auch, glaube ich, selbst gemerkt, dass das nicht funktioniert.
Ja, ich habe auch in meinem Video dieses Bild gezeigt von Kalimdor, also Alt-Kalimdor, wo man sieht, wie groß die alten Götter waren. Und die sind halt gigantisch. Die sind so groß wie Kontinente.
Ja.
Und die kriegst du nicht im Spiel abgebildet. Nicht so simpel zumindest. Wenn, dann füllen die ein ganzes Add-on. So, ne, dann auf einmal ist Zitun wieder da, dann ist Zitun halt Kalimdor, komplett bis zur Winterquell.
Ja, schwierig. Deswegen, ich sage ja auch, also deine Mondidee ist tatsächlich plausibel. Also entweder sowas oder wir müssen in die Domäne gehen. Ähnlich wie Enthoff, nur anders, weil das hat man gemerkt, es gefällt nicht. Die Wartung war halt einfach. Also,
Ja.
wir gehen jetzt ins Black Empire und haben dort eine gesamte Questzone, wie die geschmolzene Front oder wie halt eine gesamte Zone so. Dann glaube ich, ist das okay. Oder halt diese Mondgeschichte, das halt vom Hintergrund her waltet. Anders geht's halt gar nicht.
Ich glaube, die Idee, wie Endsoft behandelt worden ist, ist nicht das Problem. Also die Idee zu sagen, wir besiegen Endsoft über Visionen und wir müssen irgendwie Widerstand gegen die Visionen machen und wir kriegen Power durch die Titanmaschine, das ist nicht das Problem gewesen. Das Problem ist gewesen, dass das innerhalb von einem Patch passiert ist. Das ist das Problem. Das wird der Sache nicht gerecht.
Ich glaube aber auch, dass es anders geplant war. Also
Ja,
bis
das
heute
kann
glaube
sein.
ich, dass da eine ganz andere Planung. Weil wir haben halt diesen Umstand, Battle for Azeroth. Das war die Finalisierung dann von Shadowlands und Dragonflight. Man war sich ja, also das sind Gerüchte, aber dies klingt halt sehr plausibel. Man war sich ja gar nicht sicher, ob man Shadowlands jetzt immer noch bringen sollte, nachdem man Afrisabi dann abgesägt hatte. Deswegen Dragonflight wurde ja schon zeitgleich tatsächlich entwickelt, nicht wie alle anderen Add-ons vorher. Und man ob nicht direkt drüber geht nach Dragonflight und Shadowlands einfach dann sein lässt, weil halt die ganze Kacke da von Afrisabi da mit drin war. Und. Deswegen, also ich glaube, Ensoft war gar nicht so geplant, sondern ey, ich glaube, da war was anderes geplant, um nach Shadowlands zu kommen. Also vielleicht dieses Baumbrennen und Lordaeron-Angriff war vielleicht mal geplant, dass wir das machen.
Es gibt ja diesen bekannten Leak mit Nyarlotha in den Shadowlands.
Genau,
Ich
ja.
kann mir vorstellen, dass das die Idee war, mal ursprünglich, dass wir Ensoff so zurückdrängen aus, wie auch immer wir das genau machen würden, und dass er sich versucht, in die Shadowlands zu flüchten, dass wir ihn dahin hin verfolgen oder so.
Genau.
Aber
Und
dann hat
deswegen
man
ist es
sich.
halt nicht gekommen, weil man nicht genau wusste, was machen wir jetzt wie. Und dann haben wahrscheinlich oben die Aktionäre gesagt, nein, Mann, ihr habt da jetzt 4 Jahre Entwicklung drin, ihr bringt das jetzt so in die Richtung. Kann sehr gut sein. Das ist halt der Punkt, das werden wir nie wissen. Da können wir halt nur spekulieren, leider Gottes.
Ja, vielleicht in 10, 20 Jahren gibt es Interviews darüber, aber nicht
Ja,
so
genau.
zeitnah. Naja.
Nee, das stimmt
Das ist
wohl.
ja auch bei den anderen Addons genauso gewesen. Im Nachhinein
Ja.
wissen wir voll viel über Vanilla und Burning Crusade und Wrath of the
Ja, der
Lich King und
Alexstrasza-Raid.
so. Genau. Aber immer nur, wenn es ein, zwei Addons her ist, dann ist immer die Informationslage sehr dünn.
Ja.
So. Es dauert viele Jahre, bis die Entwickler dann offenbaren, was sie sich damals dabei gedacht haben. Wenn es halt weniger kontrovers ist, ne? Muss man auch
Wusstest du
sehen.
eigentlich, das ist auch was, was ich dir noch zeigen wollte? Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das wäre der Eingang mal nach Warlords of Draenor gewesen.
Ja. Das, ich weiß, Warlords of Draenor sollte ja sowieso, also es gibt ja diese ganze Story rund um Warlords of Draenor, wie es überhaupt dazu kommt. Mit Kairos und mit Raffion und so weiter. Und mit den Kriegsverbrechen, also in dem Buch Kriegsverbrechen wird das ja auch zu großen Teilen abgebildet. Der gesamte Content darum ist ja gestrichen im Spiel. Als Spieler raffst du ja nicht, das ist ja komplett absurd, als Spieler raffst du nicht, warum diese Zeitreise stattfindet, mit allen drum und dran.
Ja, weil es halt komplett ins Buch überlagert wurde.
Ja.
Das ist halt
ziemlich Das sollte weird, eigentlich im Spiel abgebildet werden, zumindest die elementaren Storystränge. Aber das wurde irgendwie gestrichen. Ja, wer auch immer sich gedacht hat, dass das eine gute Idee ist bei Blizzard, so.
Ja, aber gut, Warlords of Draenor hat ja ziemlich viel gestrichen. Allein Shadrath. Ich hätte diesen Shadrath-Raid hätte ich geliebt. Ne, da gibt's ja auch, haben wir auch ein paar Bilder von, wie es schon da drin aussah, dann der World Boss. Ich meine wirklich, da wurde ja wirklich sehr viel gecuttet. Ich bin halt mal gespannt, ob wir sehen, ob in Dragonflight viel gecuttet wurde. Weil das kann ich mir nämlich nicht so wirklich vorstellen. Ja. Ich glaube, Dragonflight ist mal so ein Add-on, wo sie sich wirklich ausgetobt haben mit, wir tun alles, was wir wollen.
Ist im Übrigen auch etwas, was ich bisschen schade finde ich. Jetzt werden sie es nicht mehr machen, ne? Aber in der Theorie hätte ich erwartet, dass wenn Nosdormu Furorion sieht, dass der aber sowas von eine Schelle bekommt, so wie bei Anduin eigentlich.
Ja, eigentlich
wie
schon,
die gesamte Warlords of Draenor Geschichte.
Aber genau, der macht da halt gar nichts.
Ja.
In dem Bereich. Was ist er jetzt eigentlich? Anduin. Sehen wir den in Dragonflight?
Nee. Den sehen wir wieder, wenn das Licht eine Rolle spielen wird. Ob jetzt im Positiven oder Negativen, weiß ich noch nicht. Aber sobald das Licht in Erscheinung tritt, in welcher Form auch immer, ob es die Armee des Lichts ist, ob es ein riesiger Naru ist, ob es der scharlachrote Kreuzzug ist, ich weiß es nicht. Aber sobald das Licht eine entscheidende Rolle wieder spielt in der Lore, wird auch Anduin zurückkehren. Vorher mal, nicht.
Was ich mir so gedacht habe, Furorion ist ja jetzt offiziell degradiert als er hat jetzt mehr Zeit, möchte ich behaupten. Er strebt jetzt nicht mehr den Aspekt an, schaltet einen Gang runter, hat jetzt mehr Zeit. Glaubst du, der würde nach Anduin suchen? So als alter Homie-Freund? Ich helfe dir jetzt mal dann doch.
Wissen wir, welches Verhältnis die zueinander mittlerweile haben? Nachdem die sich einmal geprügelt haben?
Naja, die Prügel besteht ja aus oder kommt ja von Emotionen her.
Das stimmt.
Er hätte es nicht gemacht, wenn er keine Emotion, Gefühlsbasis zu ihm hätte. So kommst du zumindest rüber.
Ja, also ich habe so verstanden, wie Anduin war sehr sauer auf Furorion, aber aufgrund des Einflusses der alten Götter konnte er sich nicht beherrschen.
Ja. Aber ich denke, da ist eine Emotionsbasis zwischen den beiden.
Ja.
Ja, schon.
Aber wenn das Ding ist, guck mal, Furorion holt Anduin, klingt nicht so abwegig, aber eher noch Gen holt Anduin, oder nicht? Gen ist doch Anduins bester Freund und nicht Furorion. Furorion
das ist sowieso so eine Sache, ne? Ich meine, wir sind mittlerweile, wir sind eigentlich noch gar nicht so lange in Dragonflight drin, aber gefühlt sind wir schon ewig wieder in Dragonflight, das ist ganz komisch. Und gefühlt nächstes Jahr kommt die neue Erweiterung. Aber der Punkt ist, was du auch schon mal angesprochen hast.
Die Lore pausiert.
Mir fehlt unglaublich, was ist mit Gen, was ist mit Tyralion, was ist mit Anduin und Sylvanas sowieso. Ja. Aber das kann ich sogar noch verstehen, dass man das jetzt nicht, das kann ich verstehen.
Ja, dass Sylvanas nicht weitergeht, ist absolut verständlich. Und Anduin auch, aber genau. Die ganzen anderen. Ne? Ja.
Genau, was ist mit Tyralion, was ist mit Aleri, was ist mit all den megamäßigen, was ist mit Miss Talanji? Auch eine super crazy Angelegenheit, die ist eigentlich komplett am Durchdringen, was heißt komplett am Durchdringen gewesen, aber die ist am Durchdringen gewesen. Die hatten einen Schoßhund, der Horde hingekriegt hat, wir jemanden haben, der auf die aufpasst.
Ja, und Jaina, also, was ist mit der?
Genau,
ich meine gerade Kalikos und so, die hat eine Beziehung und so, die wird doch irgendwas fühlen. Ich weiß nicht, was sie fühlt, aber.
Ja, auch, oder was ich gerade schon gesagt habe, der irdene Ring. Der irdene Ring ist nicht auf den Dracheninseln. Das ist für mich, finde ich, eins der größten Dinge, die nicht sein können.
Ja, auch das politische Vakuum der Horde. Also, wir haben zwar offiziell einen Rat, aber in dem Buch Armbruch des Schatten wurde ja bereits thematisiert, dass Thrall sieht.
Ist King.
Genau, Thrall sieht, das funktioniert nicht mit der Demokratie. Ja. Um ganz doof zu sagen. Der guckt sich das an und sie merkt so, ach du Scheiße, das dauert ja ewig, bis hier überhaupt mal irgendeine Einigkeit herrscht.
Ja. Ja, das, und du hast da so viele Sachen, ne? Jaina natürlich auch, Khadgar, die Geschichte drumherum, also Khadgar wird ja gar nicht richtig so viel erzählt, der ist da, aber der ist nicht da.
Ja.
Das ist halt ganz, ganz schlimm.
Genauso die Untoten, wie sieht's jetzt aus mit Undercity?
Ja.
Gilneas soll ja zurückgegeben werden. Was ist mit...
Na gut, das mit Gilneas, das wissen wir, das dauert.
Ja,
aber
ja.
Mit den Untoten generell, wir sind ja losgegangen mit Konfliktpotenzial. Kalia und Bartholomäus, ne, waren's? Die beiden komplett wild. Wir haben das mit der Scharlachroten Kreuzzug. Gut, wir wissen auch immer noch, da kommt ein Shop-Set für den Scharlachroten. Da wird ja kommen, Safe Call. Mhm. Als ob die einfach das Set, wobei gut, das mit Thief-Set haben sie auch einfach gebracht, ohne dass ein Story-Bezug dazu war. Was ich bis heute einen ziemlich weirden Take finde.
Ja, wir wissen auch nicht hundertprozentig, was die Agentum-Dämmerung tut. Mhm. Vielleicht dämmt die Geißel weiter ein, also oder die Überreste der Geißel.
Ach, die schwarzen Ritter halt.
Genau. Die schwarzen Ritter, zusammen mit den schwarzen Rittern arbeiten die zusammen, arbeiten die gegeneinander. Wie sind die überhaupt zueinander aktuell?
Neruba.
Die Neruba, die sind frei, richtig. Tun die sich wieder mit den anderen Spinnen zusammen oder sind die immer noch im Krieg?
Oder hat jetzt
oder am Liche, wissen
ja, Yogg-Saron ist wieder übernommen. Aktiver geworden. Hat er vielleicht dort wieder Übernahme begonnen auf die?
Ja, also 1000 Fragen tatsächlich.
Ja, voll, ey.
Die alte Welt ist gerade, also man nennt jetzt mal alte Welt, du weißt, was ich damit sagen will, die ist gerade in Standby-Modus. Ne? Also in Shadowlands war sie ja im Prinzip auch im Standby-Modus, aber wir haben die ganze Zeit die Hauptcharaktere dabei gehabt, die uns so ein bisschen auf dem Laufen gehalten haben.
Genau.
Jetzt ist das gar nicht der Fall. Der einzige, das ist sehr komisch. Also Bane hat eine Reihe bekommen, also Bane ist der einzige, über den wir was wissen.
Das ist nach Shadowlands ziemlich crazy.
Ja.
aber das könnte tatsächlich auch was bringen. Denn die Rumore und die Gerüchte reißen ja dazu nicht ab. Ein komplettes World Revamp wäre jetzt tatsächlich am ehesten drin. Also um es zu verheimlichen, weil wenn jetzt ein World Revamp entstehen würde, auf was auch immer der Einfluss dazu ist, expandierende Menschen, expandierende Untoten, was weiß ich was, dass man deswegen halt ein World Revamp hat, in gewissen Zonen zumindest angefangen. Ne, dass die Gesamt-Kalimdorn östliche machen, auf gar keinen Fall. Aber anfangen. Das könnte sich jetzt dadurch, weil wir auch nichts wissen, haben wir nichts mitbekommen. Weil die nicht da sind, haben wir nichts mitbekommen. Das wäre nämlich andersrum in Shadowlands ziemlich dumm gewesen, wenn wir dann zurückgekommen wären und auf einmal sind die Untoten auf 5 Zonen weiter expandiert. Das ist natürlich dann jetzt eine ziemlich coole Sache.
Also, ich habe auch immer gesagt, wird nicht passieren, weil zu aufwendig, weil zu viel. Aber du hast das schon richtig gesagt, ne? Es muss ja nicht alles auf einmal kommen. Angenommen, wir kriegen erstmal nur den Norden der östlichen Königreiche und die Patches würden dann die restlichen östlichen Königreiche machen. So, ein Add-on, östliche Königreiche Revamp. Wäre schon nice. Also, einmal alles updaten, so alles auf den neuen Stand der Grafik bringen, alles dahin bringen, wie es heutzutage auszusehen hat. Silbermond wieder aufgebaut, Undercity wieder aufgebaut, Gilneas wieder aufgebaut, Scharlachrote Kreuzzug macht wieder Stress. Wer weiß, welche neuen Fraktionen sich gebildet haben. Dalaran kehrt von den verheerten Inseln wieder zurück in die östlichen Königreiche.
Stell dir mal vor, das geht wieder in den Krater rein.
Genau. Also man könnte richtig viel erzählen. So. Und man kann dann doch auch Antagonisten aufbauen. Ne? Scharlachrote Kreuzzug wäre ein Kandidat. Vielleicht kriegt man noch irgendwas anderes hin. Wenn jetzt angenommen, Yasharash wäre tatsächlich am Himmel, könnte man noch irgendwie den Schattenhammer da einbauen, der im Schwarzwald wieder Stress macht. Und also du kannst halt richtig viel Zeug machen, wenn man will. Also ich sehe da schon Möglichkeiten.
Auf jeden Fall. Also ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf, was da kommt. Aber ja, ich glaube, es ist schwierig gerade. Also es ist schwierig, dass die Charaktere fehlen, auf jeden Fall. Das ist gerade so ein bisschen Leere, quasi.
Ja. Was hältst du von dem Take? Unter Thorarion herrscht die größte Friedenszeit, die es je gab.
Ja, das sage ich immer wieder. Ja. Es ist so. Es ist witzig, oder? Thorarion, der abstruseste Kriegstreiber überhaupt, ist ja schlimmer als Garrosh und da ist Frieden.
Kriegstreiber weiß ich nicht, aber zumindest derjenige, der am längsten Krieg getrieben hat.
Ja, okay, das schon. Ja, und da ist jetzt gerade kompletter Frieden, ne? Aber der Punkt ist da kompletter Frieden?
Ja, genau wissen tun wir es nicht, ne? Das stimmt.
Das ist halt der Punkt, ne? Wer weiß, was er im Hintergrund alles aufgebaut hat. Ich meine, wir bekommen ja tatsächlich jetzt einen Roman. Glaubst du, die machen den Scheiß erneut, den Fehler, den sie jetzt nicht gemacht haben, dass sie jetzt Ende des Jahres in einen Roman Sachen reinpacken, die dann in Azeroth passiert sind, was wir jetzt nicht mitbekommen haben?
Kleinigkeiten kann ich mir gut vorstellen, aber nicht mehr.
Weil ich meine, das wäre jetzt eigentlich das Ding überhaupt, ne? Wir kriegen nichts von da mit. BlizzCon kommt, kurz nach BlizzCon kommt das Buch, also die zwei Bücher. Das heißt, das könnte natürlich dann wissen wir vielleicht wirklich, ist ein Revamp da oder nicht, was weiß ich.
Also ich kann mir Kleinigkeiten vorstellen, so Sachen wie Risa spannt Turalyon aus.
Ach du, und die wird dann komplett verrückt, geht zur Lehre über. Ja, genau. Mhm.
Ja, genau, und das ist dann die Aufhänger fürs nächste Addon oder so. Nee, ich kann mir so Sachen, also nee, das war jetzt natürlich nur Quatsch, aber ich kann mir so Kleinigkeiten vorstellen, so Charakterentwicklung von ein paar Charakteren und so wie Dingens hier.
Die Fires-Bruderschaft, was wir schon in den Menschenquest mitbekommen, dass die wilder werden.
Oder Zappy Boy, ich komme gerade nicht auf seinen bürgerlichen Namen, aber du weißt, wen ich meine. Dass der ja zum zum Botschafter der Horde geworden ist und wie das so weiter sein Lauf nimmt. Vielleicht werden die ja Mann und Frau oder so. Wer weiß.
Zerkan.
Mhm. Zerkan, genau.
Ja.
Oder dass wir im Buch erfahren, was denn der ihr den Ring macht oder so.
Aber das ist halt was ich halt gar nicht verstehen kann.
Ja, ich glaube.
Also wenn ich was sage, was am meisten fehlt, wo der Take wirklich am weirdesten ist, dann ist es der Irdene Ring. Wir hören
den Irdene Ring Buch, und die Elementar, das ist für mich beides tatsächlich, aber ja.
Ja, genau. Und wir hören ja auch, wir lesen ja im Buch im letzten, also nicht in Sylvanas, sondern im Buch davor, dass der Irdene Ring noch zu Thrall hingeht, was ja dann tatsächlich Öffnung der Dracheninseln sein könnte, was wir jetzt mittlerweile wissen. Und eben sagt, ey, da ist richtig Scheiße am Dampfen mit den Elementaren. Irgendwann ist da ganz übel. Ich muss los. Ja, und hier halt mein Kloschüssel. Und da passiert nichts. Das ist halt so weird.
Es wäre genauso komisch, wenn jetzt auf einmal die Story wäre, der Irdene Ring ist zu Thrall gegangen.
Ja.
Thrall ist zu Terrasane gegangen und auf einmal in 10.2 kommt Thrall mit einer riesigen Armee an Elementarwesen. Ich meine, das wäre richtig komisch.
So Rebirth of the Shaman. Ja das wäre so wild. Das wäre wild.
Ja.
Aber irgendwie kann ich mir so vorstellen, auf so einem großen Erdele, halb schwebend. Ja. Moin.
Wäre auch irgendwie witzig, so mit Neptulon im Schlepptau und alle sind dabei. Ja.
Neptulon, auch so ein Ding, was ich eigentlich, wo? Neptulon, wir wissen bis heute nicht, was war das Blaue? Was war das Blaue im Open, im Cinematic? Im letzten Interview, oder in einem der letzten Interviews hat Steve Denusa darauf nochmal reagiert. Ja. Und immer noch, also genauso reagiert wie vorher, dass er nichts sagen kann. Das heißt, es hat halt noch einen Sinn, den wir noch nicht verstanden haben.
Ja, also Azurith ist ja das Offensichtliche.
Wenn's ja, aber ist, warum und woher?
Nicht. Ja.
Also eher für mich das Offensichtlichste ist, dass die Primalisten da was gemacht haben. Die Dämmerglocke geschlagen haben, was weiß ich, war irgendwie sowas.
Oh, das ist halt tatsächlich eine Wunde vom Kerkermeister, ne? Das ist ja das.
Nein, Ding. Das passt nicht. Außer wenn es vorher ist. Aber die Dracheninseln öffnen noch, bevor wir den Kerkermeister besiegen.
Ja.
Bevor Sanktum der Herrschaft. In der Theorie. Irgendwie so.
Ist das so sicher mit der Zeit in den Shadowlands?
Ja, nicht so ganz 1000%ig, ja. Aber so von den Questen her, ja. Es könnte natürlich auch sein, dass es ein Gegenstück oder der ewige Drachenschwarm war halt. Ne? So eine Art Gegenstück. Das, weiß ich nicht.
Aber das Ding ist ja auch, die Dracheninseln, die erwachen ja nicht einfach so.
Ja, genau. Es muss einen Gong geben, quasi.
Ja.
Von außen, also eine Art.
Das weiß ja auch nahezu niemand.
Genau.
Das ist ja geheimes.
Die Drachen haben es selber nicht gewusst und nicht geschafft.
Ja.
Das heißt, es muss ja was Oberes sein, was wirklich irgendwie diesen Ding, also entweder.
Tür selbst kann es nicht sein, weil das außer Gefecht. Da bleibt nicht mehr viel.
Da bleibt überhaupt nicht viel, denn das ist halt der Punkt. Was ja auch interessant ist in dieser, das haben wir gar nicht thematisiert, finde ich aber übertrieben interessant. In der Tür-Quest-Reihe. Tür wird der Körper aktiv. Und dadurch, dass der Körper aktiv wird, kommen Titanenwächter zum Grab von Tür.
Ja, ist wahrscheinlich so eine Programmroutine, ne?
Ja, weil sie spüren, dass da halt so eine Essenz oder ein Rückstand von ihm ist. Aber woher kamen die?
Ich hätte jetzt davon, wäre jetzt einfach nur davon ausgegangen, die sind da halt immer. Also die sind Nee,
die kamen von außen, sagt der Paladin. Und haben die ihn dann ausgesperrt. Sind rein und haben ihn ausgesperrt. Er wollte hinterher, wurde dann aber ausgesperrt.
Es gibt ja die uralte Theorie mit Lordaeron, ne? Dass Lordaeron irgendwie mehr ist, als es zu sein scheint.
Ja, da soll was drunter gebaut sein. Da, wo sie auch Kol'tira Todesweber hingepallert hat.
Zum Beispiel, genau. Ja, und dass das der Thronraum, weil der Thronraum ja auch dieses Siegel hat auf dem Boden.
Ähnlich was, wie die Decke
genau,
und sowas alles.
Was auf Wissen über den Kosmos hindeutet.
Ja.
Ja. Also die Idee ist quasi, dass unterhalb vom Thronsaal oder unterhalb von Undercity oder irgendwie darunter eine Titananlage ist oder irgendwas, vielleicht auch keine Titananlage, vielleicht auch eine andere Anlage, aber irgendwas.
Wir haben immer noch das Problem, dass wir nicht wissen, wo der Eingang ist zu verschiedenen Domänen. Eiskrone, wissen wir mittlerweile, war dann so der Übergang Schattenlande. Smaragdgrüne Portal sind der Übergang zur da und jetzt auf der Insel, Dracheninsel haben wir dann. Was ist, wenn das der Übergang zum Licht ist?
Hier, ja. Ist einer der gängigsten.
Aber dafür würde Sylvanas halt Kol'tira nicht runterschicken. Das wäre halt ziemlich strange.
Nicht unbedingt. Weil, also wenn Sylvanas ihn nur quälen will.
Obwohl, Licht warte mal, im heutigen Licht würde ich sogar sagen, Sylvanas hat ihn einfach nur in den Moor gepackt.
Ja, kann auch sein. Aber ich glaube, also Sylvanas Handlung muss hier gar nicht so prägnant sein, ehrlich gesagt.
Nee, ich glaube auch das, weil das war schon ein Kataklysm und ich glaube, da war der Grundidee des Maw schon drin gewachsen. Und ich glaube, dass das dann der Maw ist. Ja, doch, das würde passen. Aber ja, ist interessant, was da drunter sein könnte, weil ja auch Dalaran direkt ums Eck ist. Sehr interessante Angelegenheit. Ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht auch deswegen so eine starke Lichtexplosion von Tür, wo er da draufgegangen ist. Das könnte auch sein. Schauen wir mal. Hast du noch was?
Nö.
Ich auch nicht.
Sehr gut.
Ich bin jetzt die Woche auch wieder mehr in WoW und lasse Sanctuarium mal ein bisschen mehr hinter mir. Dadurch bin ich dann jetzt wahrscheinlich auch dann wieder ein bisschen informierter. Und mehr drin. Gerade, wir haben jetzt noch ein bisschen strange Sachen auf dem PTR, die werde ich mir bis dahin angeguckt haben. Das heißt, ich glaube, beim nächsten Mal wird schon wild. Ich glaube, beim nächsten Mal wissen wir sogar schon, wann der Patch kommt. Und dann dürften wir eh schon mehr Informationen haben.
Ja. Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt noch kommt in nächsten Kampagnengedöns. Weil es gerade echt so, I don't know, was jetzt noch für eine Story kommen soll gerade.
Rat mal, komm, mach mal irgendwie so in 10 Sekunden, mach mal so eine kleine Prediction. 10 Sekunden, was denkst du, was könnte kommen? Was ist das?
Okay, warte, lass mich kurz überlegen. Das Einzige, was mir einfällt, was nicht abgeschlossen ist und was noch nicht Bronzer Drachenschwarm und so weiter ist, sind die Gnolle.
Ja, alles klar. Mein also, Take ist Ysera.
Wäre mir zu groß dafür, also würde mich überraschen.
Puh, ey, blauer Drachenschwarm, puh. Nein, kann ja nur eine weitere Unterhaltung sein, warum jetzt Merifra dort ist, dies, das, keine Ahnung. Muss ja gar nicht so eine Mega-Story sein.
Nicht als
sein.
Abschluss, sondern einfach...
Ja, genau, das einfach nur sein. So ein bisschen mehr erklären, ne? So wie jetzt mit den Drachkin, einfach erklären, was ist hier überhaupt los gerade? Oder sie zeigt ihr im Navi, gibt ihr die Route ein, hier meine Tochter, ne, da oben, und dann setzt sie dich da auf den Platz, so, das ist dein Weg, irgendwie sowas. Zumindest eine Kurzunterhaltung mit Alexstrasza auf jeden Fall. So, ey, ihr habt jetzt hier meine Tochter.
Es gibt noch die Geschichte im Deneter-Drachen.
Oh ja! Das weiß ich halt überhaupt nicht, wie man das überhaupt einbinden soll. Also, es kommt ein Neter-Drache-Reitdrache, das wissen wir, der existiert, der ist da.
Also für mich wäre eine plausible Story, dass die Netherdrachen die Scherbenwelt verlassen müssen, aufgrund dessen, dass die Scherbenwelt immer weiter auseinanderbricht
Und sah aber nicht so aus, als Thrall da war.
Ja,
und Thorfinn ihn abgeholt hat dort.
Ja, aber nur weil der Nagrand ganz okay aussieht, muss es nicht im Schattenmontag gut aussehen, ne?
Na gut, die sind hauptsächlich auch dann nach Netarsturm hochgegangen. Das ist natürlich scheiße da oben. Das kann schon sehr chaotisch sein, ja.
Ja, so. Und dann, die, also beziehungsweise auch sonst, so. Die Netardrachen werden ja wissen, dass sie die Scherbenwelt auf kurz oder lang verlassen müssen. Vielleicht haben die
kann auch natürlich der Ruf gewesen sein, ne?
Vielleicht haben die auch den Ruf vernommen. Und dass sie dann zu den Dracheninseln kommen und Alex Strasser und Co. um Asyl bitten. Die sind Flüchtlinge. Klimaflüchtlinge, wenn man so will.
Ja, ja, quasi.
Ja.
Ja, kann sein. Und auch da ist halt natürlich Ork-gemachter Klimawandel.
Ja. Das heißt nicht, dass sie einen Aspektsitz bekommen müssen. Ja, wir müssen nicht gleich direkt eskalieren, aber dass sie umsiedeln einfach von der Scherbenwelt auf Azeroth.
Ja, ja, genau, und deswegen kriegen wir sie. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Drache eingeführt wird aufgrund des Jubiläums. 19 Jahre. Das würde passen. Oder BlizzCon, dass das so ein BlizzCon-Goodie ist. Würde auch passen, weil wir haben bisher ja auch noch nicht die Tickets. Deswegen wissen wir noch nicht die Goodies. Also es kann sehr gut sein. Und dann könnte man sowas Kleines da drum bringen. Ja, das wäre schon interessant. Aber ja, ich sag, nächste Woche ist der Take rund um Ysera oder so, weil Netardrachen wäre zu groß, das wäre dann auch jetzt schon wieder ein Reitdrache, glaube ich nicht.
Ja, okay. Aber groß würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Für mich muss die Netardrachen-Story nicht groß sein.
Nee, aber ich meine, einen neuen Reitdrachen zu bekommen, das ist halt groß. Das ist
Ingame-technisch, halt, ja.
Ja, genau.
Ja, gut.
Deswegen denke ich, dass das erst Richtung 10.2 kommt.
Stimmt. Also aus Gameplay-Sicht ist es ein krasses Ding, so einen neuen Reitdrachen.
Ja.
Aus Story-Sicht finde ich es gar nicht mal so krass.
Was sagst du eigentlich dazu, dass wir unsere Drachen zu ewigen Drachen machen können?
Finde ich cool. Mein Lieblingsmount ist der ewige Drache, den man da bekommt durch.
Ja, aber das ist schon ziemlich ADZ. Weird, oder? Das ist schon ziemlich weird. Das lässt eigentlich darauf schließen, dass die ewigen Drachen überlaufen.
Ja, oder auch nicht.
Zumindest einer.
Also,
oder so.
Die Story um die Kriecherdrachen, ne? Die hat mich kurz auch zweifeln lassen, ob irgendjemand besoffen gewesen ist beim Questschreiben. Also, weil du befreist die Kriecherdrachen aus der Knechtschaft und das Erste, was du tust, ist einen Sattel um sie hauen und sie breiten.
Und knechten.
Ja.
Es ist dabei, komplett amerikanische, genau. Questreihe. Ja, du weißt, was ich meine.
Genau, also das ist, man kann immer sagen, Gameplay first. Also hier. Und genauso kann es mit den Reittieren dann sein, genau.
Ich hoffe inständig, dass das so ist.
Das muss nicht heißen, dass der ewige Drachenschaum sich mit uns verbündet. Das kann Gameplay First heißen.
Ja. Ja, das denke ich auch tatsächlich. Aber ja, wie gesagt, ich finde da mit den ewigen Drachenschaum jetzt gar nicht drüber geredet. Egal, mach mal.
Ja, vom Design her, ich mag die sehr, sehr gern. Sind tatsächlich bei mir,
ja, was halt
Reittiere und so angeht, sind die bei mir ganz oben tatsächlich. Ich finde das einen coolen Style, dieses Schwarz mit dem Weiß, Blau, Silber, was auch immer. Wie cool aus.
Aber ja, ich finde es extremst weird, dass. Aber gut, wir wissen immer noch nicht das Ende vom Mega-Dungeon so richtig. Also, ja, ich glaube, da kommt was. Gut, alles klar. Ich danke dir vielmals für den heutigen Lorewalker.
Ich danke auch.
Chat hier natürlich auch vielen lieben Dank für eure Einwürfe. Wir lesen das immer ziemlich gerne. Macht Spaß, eure wilden Takes mitzulesen. Und natürlich die YouTube-Kommentare, da sind wir auch schön am Lesen. Auch da wieder wilde Sachen gewesen bei dem letzten. Vielen lieben Dank an die ganzen Zuschauer, Spotify und egal wo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.
Bis denne.
Tschüss.